Christian, von welchem Musiker hat man gesagt, du siehst ihm ähnlich und weshalb würdest du ihn dann in einem Biopic verkörpern?
Da weiß ich nicht so genau, wer das wäre, aber mir wurde immer als Teenie vor allem schon gesagt, als Little Miss Sunshine rausgekommen ist, dass Paul Dano, dass ich so aussehen würde wie Paul Dano, und der hat ja auch in dem Film die Haare so im Gesicht, und das hatte ich als Teenie auch. Und der hat ja wiederum in diesem Beach Boy Biopic da gespielt, ne? Das heißt, das hängt auf jeden Fall so ein bisschen zusammen. Also vielleicht müsste ich stattdessen als Brian Wilson dann. Ich weiß nicht, ob ich Brian Wilson dann auch quasi ähnlich sehe, aber eventuell ist das dann so über Bande, ja.
Aber es gibt ja auch die Filme, in denen man jemanden zeigt, wie er jemand anderen spielt. Also du könntest ja Paul Dano spielen, wie er Brian Wilson spielt. Also vielleicht kriegen wir so
Stimmt,
die Brücke hin.
ja.
Aber
Also machen wir das,
wo
ja.
du Haare im Gesicht sagst, mir wurde auf einem MySpace-Foto im Jahr 2006 gesagt, Callback, dass ich Ähnlichkeiten mit Paul Banks von Interpol hätte. Ich habe es nicht gesehen, aber meine Frisur war dem Nullerjahre Interpol Paul Banks relativ ähnlich. Ich habe auch nur die Hälfte gesehen und da wurde mir das mal gesagt, daran erinnere ich mich gerade, aber sonst hätte ich auch nichts im Angebot.
Ah, okay.
Wer soll dich denn in der Verfilmung deines Lebens spielen?
Ah, ich weiß, es ist schwierig, finde ich so, weil die sind, glaube ich, so zu konventionell attraktiv, diese ganzen Hollywood-Schauspieler. Also, wenn man Casey Affleck genug verunstaltet, vielleicht kommt vielleicht irgendwann so ein bisschen was raus, was aussieht wie ich, aber den möchten wir natürlich
Den
nicht
wollen
mehr
wir ja nicht, nee.
casten. Genau, ja, nee, so richtig weiß ich es nicht, ja.
Ich weiß auch nicht. Ich würde meinen Hund vorschlagen und würde dann so die A Better Man-Richtung
Better Man,
irgendwie
ja.
gehen und dann Shoutout an Otis, falls du zuhörst, der kann mich dann spielen und dann passt das irgendwie schon, ja.
So
Track
machen wir es.
17, der Musikpodcast, Feature 52, Michael Springsteen und Co., wieso Musikbiopics uns gerne belügen. Heute mit Christian Eichler, hi.
Hi.
Und mir Christopher Hunold, ihr hört eine Crossover-Folge, die zweite, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben ja mal über die ARD-Echt-Dokus, Doku gesprochen. Und das ist eine Podcast-Folge, die könnt ihr im Feed von Katz, der kritische Filmpodcast, hören. Das ist Christians Filmpodcast und ihr könnt sie hier bei Track 17 hören, was ihr dann wahrscheinlich auch gerade schon macht. Wenn ihr diese Version der Anmoderation hört, für den vollen Effekt hört ihr bitte beides. Ansonsten wird sich das nicht groß unterscheiden, aber ich finde es immer ganz schön, wenn wir hier zusammenkommen, um über ein Thema zu sprechen, was sich so ein bisschen ja so beiden Ecken nähert, ne? Also irgendwie so Musik, Film, Serie, Doku
Ja.
etc. Das finde ich, ergänzt sich dann manchmal irgendwie ganz gut. Das hat sich hier irgendwie ganz gut angeboten. Wir reden heute über Musik-Biopics. Sie sind mit das, wie soll man sagen, erfolgreichste Paint-by-Numbers-Marketing-Tool des Musik-Mainstreams und des aktuellen Kinos, kanonisierte KünstlerInnen, die ihre eigenen, in Anführungszeichen, glatt geschliffenen Held in den Geschichten serviert kriegen, denn IPs are everything, das wissen wir, und wo wir nicht bei den größten aller Namen, können ZuschauerInnen garantiert werden. Warum boomen Musikbiopics mehr denn je? Wer ist wirklich dafür verantwortlich? Waren sie schon immer so kraft- und mutlos oder gibt es vielleicht auch Ausnahmen? Und wieso ist die Beziehung zu Authentizität ausgerechnet bei Musikbiopics so kompliziert? Und will Michael Jackson return in Avengers Doomsday? Das sind nur ein paar der Fragen, die wir heute
In
beantworten
Jackson
wollen.
dann wahrscheinlich, oder? So
Genau.
heißt wahrscheinlich der zweite Teil, oder Jackson dann
Oh
aber.
Gott, ja, das habe ich auch schon gelesen, ja. Das sind so ein paar der Fragen, die wir heute besprechen wollen. Schön, dass ihr zuhört. Christian, ich frage immer am Anfang einer jeden Folge, was hast du zuletzt gehört? Deswegen frage ich dich auch gerade, was hast du zuletzt gehört?
Ich habe ja mal in Leipzig gewohnt und ich habe so einen Song gehört, der ist aber schon 10 Monate alt. Der heißt Wassereis. Der ist von Young Pep. Das ist so ein Rapper, der ist 16 und die Hook ist, du kommst im Sommerkleid und ich mit Wassereis für dich, irgendwie so. Und genau, und der spielt aber im Leipziger Westen. Das ist Leipziger West-Rap. Leipzig West ist so ein bisschen eigentlich mittlerweile schon so die schickere Gegend von Leipzig. Und ich habe da mal gewohnt. Und genau an dem Späti, wo ich öfter drin war, haben die dieses Wassereis-Video gedreht. Habe ich gestern zufällig gesehen. Ja, deswegen ist so ein Sommer-Ohrwurm. Jetzt kommt ja der Sommer wieder, kann man nochmal hören. Wassereis von Young Pep und dann hinschauen. Da, es ist wirklich so in Leipzig. Wie die da rumrennen. Es gibt sogar Shoutouts, dass sie an den Kulki oder Kossisee fahren.
Was man sonst noch so alles hören kann, ist ja zum Beispiel dein Filmpodcast Katz. Du machst auch den Philosophie-Podcast Geister und hast den Game-Kritik-YouTube-Kanal. Was gibt's da denn gerade
Das
so,
ist
was du
korrekt.
so empfehlen würdest? Oder was ist gerade eine Folge, bei der du sagen würdest, da muss man jetzt unbedingt reingehört haben?
Da muss man mal reingehört haben. Ich fand die letzte Cuts-Folge witzig. Wir machen seit letztem Jahr immer so ein Box-Office-Tippspiel, wo ich mit Tino Hahn und Luis Derfert immer rate, welche Filme erfolgreich werden. Aber es gibt auch so in diesen nicht Nerdkreisen, in diesen Popkulturkreisen, sag ich mal, so eine neue Art des Datenjournalismus irgendwie, wo man nur noch bei Polymarket und irgendwie da diese Zahlen irgendwie so, ich weiß nicht, ob gibt's das Äquivalent im Musikjournalismus auch, weil auf jeden Fall hat Spaß gemacht, mit denen die Boxoffice-Zahlen zu tippen, weil ich habe gar keine Ahnung davon, das haben wir bei Katz auf jeden Fall als letztes gemacht. Genau, wir haben uns gedacht, lass uns doch mal über Musik-Biopics reden. Wir haben schon länger so ein bisschen darüber geredet, das könnte man vielleicht mal machen, wenn dann dieser ominöse Michael-Film irgendwann kommt. Jetzt ist der ja rausgekommen, ist total erfolgreich gewesen, also hat unglaublich viel Geld eingespielt. Gleichzeitig ist der aber sehr schlecht bewertet von Kritikern. Also wir haben das Gefühl, da ist wirklich jetzt so eine Diskrepanz einfach. Die ist beim Kino manchmal, also bei dem Mario-Film zum Beispiel war das jetzt auch so, ne? Manchmal gibt es diese starke Diskrepanz zwischen, die Filme sind super erfolgreich, aber die Kritik findet die Filme super schlecht. Und es ist aber etwas, was mir aufgefallen war, was wir bei Musik-Biopics irgendwie immer haben. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ein Musik-Biopic kommt, dann gehen wir da immer schon so missmutig eigentlich rein und denken, ja gut, er spielt jetzt XY, mal gucken, wie es wird, und finden es dann auch nicht so dolle. Und irgendwie so, ich kenne, weiß ich nicht, kaum Filmkritiker, die irgendwie so sagen, ah toll, Musik-Biopic, das ist irgendwie mein Lieblingsgenre. Ist natürlich sowieso so, dass das Biopic an sich irgendwann schlechten Ruf bekommen hat, aber Musik-Biopic ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache oder ein Spezialfall, und deswegen, genau, könnten wir darüber mal reden, haben wir gedacht, und das machen wir jetzt. Wir haben, glaube ich, in vieles reingeschaut, nochmal, irgendwie Sachen aufgeholt, uns Gedanken gemacht, und ich glaube, es ist ein Thema, könnte man jetzt 3 Stunden drüber reden. Du kannst ja mal, anfangen.
Ja, genau. Ich glaube, man kann sich da total dran aufhängen und 100 Filme irgendwie runter besprechen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass man da so ein bisschen, dass man sich dann eher freut, oder aus Kritikersicht dann eher freut, wenn man einen Film ein bisschen was anders macht und dem dann erstmal irgendwie so ein bisschen positiver gestimmt ist, als zu sagen, der ist wirklich gut. Also man freut sich dann, wenn man wirklich nicht die immer gleichen Dinge irgendwie sieht und sagt dann erstmal, okay, Augenbraue hoch, ich gebe dir meine Chance, weil dein Hauptdarsteller ist jetzt ein Affe und so. Und dann
genau,
kann das,
und dann guckt man den, denkt sich so, ja gut, ist aber auch nicht so toll, ja.
Nee, das ist halt dann dieses, aber man kann halt trotzdem nicht wegschauen. Also es ist, ja, aber es ist tatsächlich ja irgendwie auch so, dass die waren ja immer so da, also Biopics ja sowieso, und Musik-Biopics hat es ja auch irgendwie immer mal gegeben, aber das ist in den letzten 6-7 Jahren ja auf jeden Fall immer größer geworden. Ich glaube, so ein Punkt Null, der immer mal wieder so rangezogen wird, ist ja Bohemian Rhapsody, der ja nicht nur wahnsinnig erfolgreich war, aber auch sehr mutlos und sehr paint by numbers, also wirklich, der ja dann doch alles nochmal durchgezogen hat, was man erwarten würde von so einer Art von Film, aber so erfolgreich war, bis hin, dass er dann auch eben Oscar-Nominierungen und sonst was hatte, und dass er ja nochmal so eine ganze Lawine irgendwie ausgelöst hat. Wir haben ja dann Rocketman ja gekriegt, den Bob Marley-Film, nochmal einen Bob Dylan-Film, Complete Unknown, Michael haben wir schon erwähnt, es gab den Amy Winehouse-Film, Springsteen gab es irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, Elvis haben wir ein paar Mal im Kino gesehen, Whitney Houston-Film und so weiter und so fort. Und wir haben ja, also so diese 4 Sam Mendes-Beatles-Filme werfen ja auch ihren Schatten so ein bisschen voraus. Also dieses BCU, das Beatles Cinematic Universe, wo irgendwie noch nicht so richtig, warum wir da jetzt
Musik-Biopic Cinematic Universe.
Ja, genau, wo wir jetzt so 4 einzelne Filme bekommen, und das, und Michael ist ja jetzt so ein bisschen der Aufhänger, und dass man sieht, okay, das funktioniert, und das funktioniert ja auch so aus gewissen Gründen ganz gut. Und ich glaube, so, wenn man jetzt mal guckt, in den letzten Jahrzehnten, hatte ich mal gesehen, haben sich die Musik-Biopics irgendwie verfünffacht oder so im Vergleich zu den letzten Dekaden und so. Und die sind wahnsinnig profitabel. Und ich glaube, das einzige Genre, wenn man es als solches bezeichnen möchte, also Musik-Biopics, was erfolgreicher ist oder profitabler, sind halt Horrorfilme. Und wie gesagt, die gab es ja jetzt schon eine ganze Zeit, beziehungsweise die haben wir ja auch vielleicht auch in unserer Jugend mal so gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe mal so überlegt, was so die ersten sind, an die ich mich so wirklich erinnern kann. Mag sein, dass ich vielleicht als Kind mal einen gesehen habe, das hat mich nicht interessiert, aber ich glaube, zum ersten Mal so aufmerksam wurde ich darauf, als Ray damals rauskam, weil der ja auch so ein, wo man schon gemerkt hat, okay, wenn du jemanden darstellen kannst, also möglichst detailgetreu, dann wirst du schon irgendwie deinen Oscar bekommen. Und aber ich glaube, so das, was mich wirklich interessiert hat, der erste richtige, war bei mir Control, also der Anton Corbijn-Film, wo es um Joy Division in Anführungszeichen ging, Ian Curtis, aber ein bisschen im Spezielleren, der zwar auch schon, glaube ich, 18, 19 Jahre alt ist, aber sich irgendwie anfühlt aus fünf anderen, also fünf Äonen des Films ago oder so, weil so sehen die ja mittlerweile irgendwie gar nicht mehr aus. Wie war das bei dir? Kannst du dich so an deine ersten erinnern?
Einer ist noch dazugekommen, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, der früher war, weil was für mich total wichtig damals war, war Johnny Cash. Also Johnny Cash hat ja diese auch dann diesen zweiten, dritten Frühling dann gehabt mit diesen American Recordings von Rick Rubin produziert. Und da kam er dann irgendwann dieses Nine Inch Nails Cover Hurt. Und ich habe das erst mitbekommen, als er schon gestorben war. Also da war Johnny Cash dann, also in meiner Erinnerung ist es bestimmt komplett falsch, aber wenn es ein Biopic über mein Leben gäbe und warum auch immer wäre Johnny Cash dann da mit wichtig, dann ich stand in der Videothek, glaube ich, im Videobuster in Hameln und es lief Viva auf dem Fernseher und da war Patrice, dieser Moderator, und der hat gesagt, dass Johnny Cash jetzt gestorben ist und dann hat er das anmoderiert und dann kam Hurt. Und der Song hat mich komplett umgehauen irgendwie damals. Und dann habe ich noch als junger Bub da angefangen, mich in Johnny Cash so reinzuhören und auch dann die vielen frühen Sachen irgendwie so gehört. Und natürlich Force in Prison und sowas, dieses Album. Und dann kam dieser Film irgendwann. Also dann wurde Walk the Line angekündigt. Ich weiß nicht, ob ich Joaquin Phoenix schon mal gesehen hatte vorher irgendwie, aber dann war so klar, okay, der macht das. Und das war, glaube ich, meine erste so richtige Biopic-Erfahrung, Musik-Biopic-Erfahrung, wo ich auch reingegangen bin, wie, glaube ich, eine typische Person, die so ein Musik-Biopic guckt, nämlich mit so einem generellen Interesse, wie machen sie es jetzt? Dann mit dieser Lupe der Authentizität. Ja. Also erstmal so, wie spielt der den jetzt? Und dann auch mit diesem, wie war es eigentlich? Ich glaube, das ist auch die Faszination von diesen Musik-Biopics für viele. Man weiß ja so ein bisschen was oft. Man weiß irgendwie so, ja, der kam daher, der hat mal das gemacht und dieses und so. Und dann guckt man das aber und dann sieht man ja, ach so, das war viel komplexer. Es ist jetzt natürlich ironisch, weil wir kritisieren die ja immer für ihre Unterkomplexität, diese Filme. Aber wenn du nur so ein bisschen was weißt, kriegst du ja meistens erstmal irgendwelche Informationen, ob die dann richtig sind oder nicht, ist mal dahingestellt. Und ich weiß noch, ich fand das schon toll, dass man dann da so sah, wie war das, dieser tragische Unfall da mit seinem Bruder in der Kindheit? Wie war so die Stimmung der Zeit, als sie so hochgekommen sind? Und dann hat man so gemerkt, ach so, die waren dann mit Buddy Holly auf Tour, den kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und habe ich dann so angefangen, auch in Buddy Holly mal reinzuhören. Da gibt es ja, glaube ich, eine Szene, wo sie auf dem Parkplatz da mit Elvis kurz rumhängen oder sowas. Also diese Sachen so, ne? Das fand ich damals irgendwie so total interessant. Und ich weiß auch noch, dass ich dann diesen Joy Division-Film auch gesehen hatte, weil da war mir, glaube ich, dann schon klar, auch so als junger Erwachsener, dass der so gut sein soll irgendwie. Und ich fand den dann auch nicht schlecht. Aber ich weiß früher, glaube ich, so der erste ist 8 Mile. Also 8 Mile haben wir alle noch so wirklich von VCD auf dem Schulhof irgendwie getauscht, geguckt. Und ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Biopic ist oder Eminem eine Rolle da nur spielt, aber es ist ja so quasi irgendwie darüber, wie er anfängt. Und ich weiß noch, dass ich den damals auch geschaut habe. Und das ist wahrscheinlich der erste, so, also mit dem, an den ich mich erinnern kann. Und ja, ich glaube, das ist auch die Zeit, wo das dann so richtig anfängt, also dass diese Maschinerie so stark losgeht. Weil ich glaube, was ich jetzt so geguckt habe, so in den 80ern, 90ern, ist das nicht so groß, dieses Genre, wie es dann spätestens mit Ray und Walk the Line dann auch wieder wird, ne? Also es gibt das schon immer, auch schon quasi mit Beginn des Tonfilms, dann findet man ja raus, man kann jetzt natürlich Musik abfilmen und dann gibt es solche verschiedenen Filme, die sehr so, sehr hagiografisch natürlich dann sind. Und dann kommt wahrscheinlich in dieser Phase, die wir jetzt beschreiben, kommt dieses Psychologische so ein bisschen rein, dieses so nicht nur Aufstieg, sondern Aufstieg und Fall und Aufstieg. Das ist so die Formel, die sich dann irgendwie so entwickelt. Und da, genau, fängt auch so meine Filmsozialisation, glaube ich, an mit dieser Art Film.
Ja, an 8 Mile habe ich auch gedacht, den habe ich auch gesehen, als er rauskam. Und das ist so eine, finde ich, so eine interessante, so eine Mischform, weil man kann ja irgendwie sagen, heute sind ja Musikbiopics ja auch so, ja, so Marketing-Tool habe ich es vielleicht genannt, ne? Es soll ja irgendwie Streaming-Zahlen, Verkaufszahlen und so weiter ankurbeln und was mit der Marke machen. Und als 8 Mile rauskam, war Eminem ja riesengroß. Und was man dann manchmal so macht, ist, okay, du musst jetzt irgendwie auch in einem Film mitspielen. Und was kann er natürlich spielen?
Ah, und das war ja neue Musik auch, die dann kam, ne? Lose Yourself und so.
Ja, und es ging, und das finde ich dann so interessant daran, es gab ja auch mal diesen, der war jetzt nur so halb gut, dieser Get Rich or Die Trying zum Beispiel mit 50 Cent. Also wo dann ja eine bewusst fiktionale Version der eigenen Geschichte erzählt wird, damit man gar nicht in den Verdacht kommt, man erzählt jetzt irgendwas, was nicht so gewesen ist. Also in 8 Mile gibt es natürlich viele Dinge, die an seine eigene Geschichte angelehnt sind, aber er hat in dem Sinne nicht Marshall Mathers so gespielt, wie man ihn kennt.
Sondern Jimmy Smith alias und Rabbit.
Und das ist dann so eine interessante Version. Das ist ja dann so ein Fake-Biopic oder so, dass man sagt, okay, du verkörperst in dem Film das, was du auch mit deiner Musik darstellst, aber du musst jetzt hier nicht authentisch komplett diese Geschichte erzählen. Und dadurch wird der Film ja eigentlich, finde ich, noch fast authentischer als dann viele, die dann behaupten, die echte Geschichte zu erzählen. Es wurde ja dann auch noch, das wurde ja auch früher schon auf die Spitze getrieben mit so Sachen wie dem Purple Rain Film mit Prince zum Beispiel, wo es auch so sehr diese Gratwanderung gibt zwischen der Künstlerfigur, die ja eh so sehr undurchschaubar ist, und dann dem, wie es wirklich ist, und dass man dann sagt, okay, anstatt jetzt die Geschichte dieses Menschen zu erzählen oder des Musikers zu erzählen, nehmen wir diese, ich sag jetzt mal, Aura quasi dieser Figur an sich und erzählen die Geschichte mit ihr. Und das ist ja irgendwie fast schon die authentischere Version, weil sie ja so ein bisschen aufgreift, wofür der Musiker in dem Fall oder die Musikerin halt steht. Und das fand ich bei 8 Mile auf jeden Fall auch so. Und da musste man dann jetzt nicht so nitpicky, das war vielleicht eh noch eine andere Zeit, aber seien es okay, wurde jetzt genau dieses Rap-Battle 1:1 auch genauso ausgetragen? Hat er da so seinen Arm gehoben? War der graue Pulli, saß der auch genau richtig, was man dann vielleicht jetzt heute so machen würde? Und ja, das ist dann schon nochmal so ein bisschen so eine andere Form davon, was jetzt natürlich so ein bisschen verloren geht, weil jetzt würde man dann ja eher sagen, okay, Eminem würde sich, gut, jetzt ist er eh 25 Jahre älter, jetzt würde man ja sagen, man sucht sich jetzt jemanden, einen bekannten Schauspieler, einen jüngeren Schauspieler, der ihn dann verkörpert, um dann zu gucken, dass es möglichst authentisch ist, um dann die eigentliche Person dahinter zu fördern. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sich in den letzten Jahren auf jeden Fall verändert hat.
Ja, aber natürlich würden hier Sam Levinson und The Weeknd disagree, denn sie haben es ja mit The Idol gezeigt, dass dieses Format, also das fällt mir gerade ein, das gibt's immer noch, ne? Es gibt immer noch diese Idee, so du bist ein krasser Musiker und spielst jetzt auch einen krassen Musiker in dieser Sache so ungefähr, ne? Und du bist es dann nicht unbedingt selbst. Das ist irgendwie ganz interessant, dass es das auch gibt, aber es fällt schon so ein bisschen.
Hast du Hurry Up Tomorrow, Richtung, hast du den gesehen? Ich habe den tatsächlich nicht gesehen.
Den gab's ja auch noch, ne?
Ja, das ist ja das ist ja dann so diese überhöhte Version von The Weeknd selber. Aber ich glaube, er spielt schon sich selbst, aber halt auch in so einer so einer krass überhöhten Version oder sowas. Aber es ist in so einer Parallelwelt, wie auch immer. Aber also meine The Weeknd-Antipathie ist dann doch zu groß, als dass ich da irgendwie rein kann.
Genau, aber in The Idol spielt er auch oder ist das gar kein Sänger? Das gibt ja noch diese Serie, ne? Stimmt, wir hatten diese beiden Sachen von The Weeknd.
Ja, in The Idol spielt er quasi nicht The Weeknd in dem Sinne, aber es ist natürlich ja auch so eine, ja, also ich sag mal,
Besitzer und Selbsthilfeguru, okay, es geht nicht so richtig um Popstar.
Ja, genau, aber da haben sich auf jeden Fall Levinson und Weeknd, die haben sich gefunden auf jeden Fall dafür. Ja. Ich meine, jetzt, wir haben ja so viele Biopics in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie gesehen und haben dann auch das, also man könnte natürlich sagen, hast du eins gesehen, hast du alle gesehen, das ist natürlich auch unfair und stimmt nicht so ganz, aber man kann ja trotzdem so eine Art Bingo fast spielen, wenn man sich die mittlerweile so ansieht, ne? Also es gibt ja so diese klassische Heldengeschichte vielleicht, du hast die Person vielleicht so in jungen Jahren, sie wird irgendwie nicht ernst genommen, hört dafür später total oft, dass sie was ganz Besonderes ist. Also ich habe ja vor ein paar Tagen erst Michael gesehen und wie oft da gesagt wurde, you're something special and there's nobody like you und so. Und das ist wirklich, das wird alle 3 Minuten gesagt und das ist schon wirklich funny auf eine Art. Du erzählst die schwierige Familiengeschichte, die Verhältnisse vielleicht. Dann wird gerne bei Männerfiguren dann ja auch so ein Composite-Character irgendwie benutzt, der dann so alle Beziehungen in eine Person bündeln soll, wo dann so eine Frau dargestellt wird. Das war zum Beispiel auch in dem Springsteen-Film so, wo dann irgendwie nicht über seine verschiedenen Beziehungen gesprochen wurde, sondern wurde sich eine Figur ausgedacht, die dann eben darstellen sollen, wie er dann mit Frauen umgegangen ist. Und du hast halt diese Nacherzählung, also es sind ja praktisch Cover, also dass dann so wichtige Konzerte irgendwie oder Auftritte oder Videos oder sowas dargestellt werden und dass Musik dann irgendwie doch auch immer mehr ist als Musik, also sie muss dann für irgendwas Besonderes stehen, also es darf nicht einfach nur gut sein oder Leute begeistern, sondern so diese Messias-Figur muss ja da schon fast gemeißelt werden in diesen Film, Hagiographie hast du ja auch schon erwähnt und so, du hast dann vielleicht zwischendurch so diese Zweifler, die vielleicht nicht an dich glauben, aber irgendwie, keine Ahnung, am Ende ist dann doch so dieser Auftritt und du hast halt dann so, Kai, das kannst du nicht machen, niemand wird dich verstehen, aber dann doch random Produzent, das ist das, was ich erzählen will, das ist meine Vision und so weiter und so fort, ne? Und dann am Ende hast du so diesen großen Auftritt und das ist ja, es scheint wirklich ganz gut zu funktionieren. Aufstieg, Abstieg. Du hast vorhin ja auch gesagt, ne, Aufstieg, Abstieg und dann wieder Aufstieg. Dann haben viele gerne nochmal ein substanzbedingtes Problem. Das toxische Verhalten wird vielleicht so ein bisschen romantisiert. Das Trouble Genius wird erzählt. Leidende Partnerinfiguren beschrieben. Aber am Ende ist es das alles wert, ne? Am Ende ist dann ja das, was dabei rumkommt. Also Musik ist dann mehr Schicksal als Beruf und die Musik ist eben auch mehr Person als Musik selber, finde ich, ist so eine Beobachtung. Und das ist irgendwie was ich auch in der Musik selber so oft beobachte und ich manchmal so ein bisschen schwierig finde, dass die Kunst selber dann, also der entledigt man sich so ein bisschen so und überhöht dann die Person so ein bisschen. Wir haben ja eh gerade so sehr individualisierte Zeiten und es wird alles viel so auf Personen runtergebrochen und wofür sie stehen. Und ich glaube, da sind Biopics, die passen da ganz gut rein. Also, dass sie da eben diese hellen Geschichten und dieses Drumherum erzählen und die Musik so ein bisschen mitschwingt. Oder hast du das Gefühl, sie ist trotzdem wichtig in den Filmen?
Ja, sie ist schon wichtig, würde ich sagen. Und irgendwie vielleicht, um mal eine Lanze erstmal zu brechen, muss man sagen, es ist natürlich in Teilen schon irgendwie wahr, dass diese großen Künstlerinnen und Künstler in Bands irgendwas Geniehaftes an sich haben, irgendeine tolle Idee haben, irgendein tolles Talent oder ein wahnsinniges Charisma, irgendwas, was dann sich in diesen Künstler-Personas Bahn brechen kann, was dann Menschen begeistert, dass sie aber irgendwo herkommen, wobei das die Frage ist, das vielleicht noch nicht so war. Ich finde, dieser ganze Nepo-Baby, diese Geschichte kommt in diesen Biopics manchmal auch nicht so richtig durch. Also man hat immer das Gefühl, kommen wirklich alle komplett aus dem Dreck, die Leute, und haben irgendwie das alles dann so selber geschafft. Aber irgendwo kommen die Leute ja her, sie sind oft noch nicht diese Megastars, entfernen sich dann natürlich von dieser Welt, aus der sie kommen, werden dann in eine, wie auch immer, geartete Musikindustrie irgendwie integriert, werden dadurch dann meistens auch berühmt. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch dieses Dialektische, was wir, glaube ich, an sich bei so Musikern, Musikerinnen haben, ist, dass wir irgendwie immer ja diese Authentizität wollen. Und gleichzeitig kennen wir die Leute ja aber eigentlich auch nur, weil die bekannt sind. Also natürlich im Musikjournalismus wissen wir alle, kann man Stunden darüber reden, welche Band man schon kannte, bevor jemand anders sie kannte und sowas. Und dann ist irgendwer war immer der Erste. Ich weiß noch, dass ich habe Crystal Castles damals schon auf MySpace, da hat ihn noch niemand gefolgt gefunden oder sowas. Aber normalerweise ist es ja so, die müssen ja bekannt werden, damit wir die kennen und damit auch diese Musik dann irgendwie was auslösen kann. Und es ist natürlich auch so, dass sie dann in dieser Musikindustrie irgendwie aufgehen. Dann die Frage ist, verliert man sich darin oder nicht und sowas. Das gibt es tatsächlich alles irgendwo, würde ich sagen. Das heißt, ich würde mal sagen, an sich, was Biopics so erzählen, ist jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, so, oder was man sagen kann, das ist irgendwie völlig uninteressant. Aber um das halt in so einen Film zu packen, wird das halt wahnsinnig formelhaft. Und dann gibt es den Walk-Hard-Test. Es gibt diesen Film Walk-Hard. Ich habe ihn vorhin das erste Mal gesehen und ich habe mich wirklich teilweise übelst amüsiert. Das ist dieser Film, in dem, wie heißt der, Sam Riley? Nee, warte mal. Nee, John C. Riley heißt
John
der.
John C. Riley, ja.
Ist der Sam Riley hat Control gespielt. Genau. Denn der John C. Riley quasi auch diesen Musiker spielt, der so ein bisschen halt Johnny Cash sein soll, weil das halt das Spoof ist auf Walk the Line. Und man muss teilweise wirklich super lachen bei diesem Film, weil es gibt diese eine Szene, wo der dann halt, also nachdem der erstmal seinen Bruder halbiert hat, irgendwie mit dem Schwert in der Jugend und das so sein großes Trauma ist, so, ist er dann irgendwo, er darf dann auf die Bühne und er singt dann halt so ein total langweiliges Lied, irgendwie so irgendwas mit Hands, Hold Your Hand oder irgendwie sowas. Mhm. Und während er das so singt, dieses langweilige Lied, siehst du diese Szene, wie die alle im Publikum sitzen, sich alle so angucken und so anfangen so zu schnippen und alle so anfangen so krass so mitzutanzen, so in dieser ersten Szene, weil es sein erster Auftritt und der ganze Raum ist so voll am Toben, dann schneidet das so raus und dann sind da so Christen, die schon so direkt demonstrieren und sagen, das ist die Musik. Wisst ihr, wer auch Hände hatte? Satan hatte Hände. Das ist die Musik des Teufels. Und dann so schnitt die nächste Szene, er ist im Studio, soll das irgendwie einsingen, aber der Typ im Studio findet das halt voll scheiße und dachte so, ja, also das ist so schlecht, so, also ich gebe dir jetzt noch mal 10 Sekunden, um uns zu überzeugen, aber ich glaube nicht, dass du es schaffen kannst. Dann spielen die so ein Lied und dann alle so in dieser Booth fangen auch so an zu tanzen und so. Also diese Idee, ne, wie sich so ein Lauffeuer irgendwie entfacht und verbreitet und sowas, das sind halt so diese absolut ollen Musik-Biopics, Tropes, die dann natürlich ganz viele Probleme auch haben. Also wenn ich sage, ich verstehe, warum die Formel irgendwie funktioniert, ist natürlich genau das, was alles nicht gezeigt wird. Ne? Es wird immer so glatt gebügelt. Ich finde, heutzutage ist es auch sehr neoliberal. Also gerade bei dem Queen-Film hatte ich so das Gefühl, die könnten auch ein Start-up haben irgendwie so. Also das, ich weiß gar nicht irgendwie, wo da überhaupt so Platz für Musik ist. Und dann ist es auch so, finde ich, dass viel von so einer radikalen Gegenkultur, auch von Queerness, auch Politisches, so glatt gebügelt wird in den Filmen. Also wir haben das auch bei Bohemian Rhapsody gemerkt, wo es ja dann auch so hieß, ja, quasi Freddie Mercury findet erst wieder zu sich, als er wieder zur Band kommt. So die Phase alleine, das war ganz furchtbar mit Drogen und gefühlt viel schwulem Sex. Und dann, als er wieder zurück war, dann war das besser so ungefähr. Ne? Und da hieß es dann ja, das wollten die Bandmitglieder auch so erzählen. Also manchmal habe ich das Gefühl, so die Hetero-Kernfamilie im Einfamilienhaus will das auch nicht, dass die Musik, die sie mochten, irgendwie auf so illegale Weise entstanden ist. Ich fand das bei Rocketman ganz krass, weil am Ende von Rocketman wird nochmal eingeblendet so, ja, Elton John ist übrigens 35 Jahre sober. Und man denkt sich so, ey, cool für ihn. Und natürlich soll man jetzt nicht Drogenkonsum verherrlichen oder sowas. Aber man hat schon das Gefühl, das habe ich immer beim Biopic, dass man halt die Musical-Version guckt. Also so wie du ins Elton John Musical gehst, so ein bisschen ist das eigentlich als Film. Das ist vielleicht ein bisschen düsterer, als das Musical ist, aber das ist eigentlich so die Formel.
Es ist ja bei Rocketman ja fast buchstäblich ein Musical, ne?
Genau, und nur fast wieder, würde ich sagen, als Reaktion. Also dass man sagt, wir erhöhen es immerhin noch ein bisschen, dass es wirklich so gesungen wird. Aber ich glaube fast, man hat irgendwann gemerkt, wir können es nicht ganz flach erzählen, also müssen wir Geschichten über den geplagten Künstler erzählen. Und das ist aber auch nur formelhaft. So, und das ist eigentlich fast genauso blöd, kann man dann sagen. Oder so hat man oft das Gefühl auf jeden Fall bei diesen Walk the Line und Rocketman und so.
Du hast auch vorhin so dieses Thema, du meintest ja auch, man weiß ja so ein bisschen. Und ich glaube, das hat auch viel mit den Personen zu tun, die wir in diesem Film in den letzten Jahren auch gesehen haben, also unabhängig wirklich von der Zielgruppe selbst, dass du so eine gewisse Idee von diesen Leuten hast und du hast so ein kulminiertes Wissen und du hast eben das, was man so allgemein darüber weiß, gibt so ein Allgemeinwissen dazu und diese Filme füllen halt diese Leerstellen und diese Leerstellen werden natürlich dann auch eher positiver gefüllt und du hast ja auch damals nicht das so gehabt, dass jetzt ein Springsteen jede Woche irgendwie was veröffentlicht hat, weil er gesagt hat, hier, das bin ich, das mache ich gerade und so bin ich gerade und da fahre ich in Urlaub und so sind gerade die Aufnahmen und hier eine Tour-Doku und da irgendwie was. Da hast du ja auch so eine Mystifizierung irgendwie auch dieser KünstlerIn ja auch gehabt und du kennst vielleicht ja auch nur die Musik und willst ja auch so ein bisschen dahinter steigen, was da so dann wirklich los war. Es ist halt dann die Frage, wie viel kann man da wirklich erzählen und bist du dann am Ende nicht dazu gezwungen, irgendwie diese persönlichen reißerischen Schicksale so ein bisschen nach vorne zu stellen. Ich meine, ich war bei dem Springsteen-Film ja zumindest schon mal glücklich, dass es so ein paar Momente gab, wo er vor einem Blatt Papier saß und was aufgeschrieben hat und Songtexte geschrieben hat, auch wenn es wahrscheinlich nicht so gewesen ist, aber da ging es zumindest mal so ein bisschen um dieses Musizieren selber oder um das Schreiben und es war ja immerhin ganz gut, dass es hier nicht um die größten, bekanntesten Platten ging, sondern halt um sein anderes Album, Nebraska, also man muss jetzt da gar nicht so viel drüber wissen, aber
das ist die große Kritik, oder dass man, die wir auch beim Biopic an sich haben, ich weiß noch bei Stephen Hawking, das war, als da dieser Film kam, über seine große Liebesgeschichte, dass wir uns damals so dachten, warum geht es da jetzt nicht um Physik so richtig in diesem Film? Und das ist auch beim Biopic, was man oft sagt, na, warum sieht man so wenig den Prozess eigentlich?
Ja, und ich glaube, dass man diesen Prozess auch oft nicht sieht oder dass er halt auf eine bestimmte Art dargestellt wird. Das war auch in dem Michael-Film wirklich wahnwitzig, wie da Kreativität dargestellt. Sie ist halt irgendwie da und sie wird irgendwie produziert und man guckt sich kurz in die Augen und dann ist das alles fertig. Und vielleicht ist das ja sogar fast realistischer als das, was einem andere Filme erzählen wollen, weil so dieser große Moment, also ich sag mal so, jeder, der mal in irgendeiner Form was künstlerisch gemacht hat, jeder, der mal irgendwie vor einer Leinwand stand oder vor einem weißen Blatt Papier oder der irgendwas komponieren wollte oder so, das ist vielleicht auch, ist auch so ein bisschen meine These, gar nicht so attraktiv in der Darstellung oder das gibt vielleicht auch gar nicht so viel her. Also Kreativität oder der Prozess, der ist vielleicht etwas, was ich nicht unbedingt so filmisch immer eignet. Also wir haben das manchmal so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Manchmal, wenn ich eine Idee habe, dann spreche ich die kurz in meine Notizen-App oder so oder tippe irgendwie drei Wörter ein, gucke am nächsten Morgen drauf und frage mich, was hast du dir denn da überlegt oder so. Aber und dann vielleicht entsteht drei Wochen später irgendwas daraus und ich schreibe irgendwie was. Das ist ja noch kein Film und ich glaube auch, dass viele große Songs eher entstehen, weil sich jemand hinsetzt und sagt, ich habe jetzt gerade Lust, das zu machen. Und so diese große Idee, dass man sagt, man, das wird ja auch in Biopics gerne gezeigt, man hat jetzt irgendwas gesehen oder irgendwas hat einen jetzt so richtig beeindruckt oder getroffen oder beeinflusst und daraus entsteht jetzt die große Kunst oder das und das ist passiert oder hey, ich wurde verlassen und am Abend setze ich mich hin und schreib diese drei Zeilen, aus denen der große Song entsteht. Das ist natürlich auch eine sehr filmische Version des Ganzen und ich glaube, dass man sich deshalb in Biopics dann auch oft um das Drumherum konzentrieren muss, weil eben dieser kreative Prozess, glaube ich, gar nicht so spannend in seiner Darstellung ist oder auch gar nicht so spannend in der Realität ist.
Es war ja dann aber, als diese Peter Jackson-Doku Get Back rausgekommen ist, schon eigentlich interessant zu sehen, wie die Get Back zum Beispiel geschrieben haben, diesen Song. Ne? Also wie die da sitzen und dann fängt einer so an, was zu machen und dann steigen die anderen ein. Und irgendwie hat man wirklich das Gefühl, auf so eine magische Art und Weise kommt dieses Lied zusammen, wohingegen man vorher noch so eigentlich so rumgefrotzelt hat und man das Gefühl hatte, das klappt jetzt gar nicht so ungefähr. Also eigentlich ist da was, aber du hast natürlich im Film immer auch Darsteller, die es erstmal verkörpern müssen, um so eine Leichtigkeit dann auch wieder herzustellen. Und das ist halt auch dann so die Frage. Also ich glaube, man könnte das schon machen und könnte auch sagen, sogar in der Filmform versuchen wir da stärkere Bilder für zu finden oder gehen vielleicht auch ins Abstrakte oder so oder lassen jetzt wirklich mal die Musik irgendwie das Bild auch übernehmen oder so. Aber meistens wird es nicht gemacht. In diesem Film, der noch als ganz gut gilt, Love and Mercy, wo Paul Dano und John Cusack ja beide Brian Wilson spielen, da haben wir ja auch diese Sessions zu Pet Sounds.
Ja.
Und da ist es auch cool, aber es ist trotzdem auch schnell eine Montage. Also die sind so, dann sagt der Spiel mal das und dann so, das ist auch genau die Szene, die du sagst, die eigentlich aber im Film quasi besser als sonst in Biopics gemacht ist, dass halt er dann wirklich einer zufällig was auf dem Klavier spielt und sagt, ey, warte mal, wiederhol es doch mal. Und dann sagt der andere, das war nur ein Mistake. Und dann sagt er, ja, wenn man ein Mistake irgendwie in vier Takten halt wiederholt, dann ist es keiner mehr und sowas. Und dann kommt das irgendwie so zusammen. Und irgendwie kommt Musik, glaube ich, wirklich auch irgendwie so zusammen. Aber ja, das sind komplexe Prozesse. Und da hast du im Film natürlich nicht so die Zeit für. Und deswegen ist das dann oft unbefriedigend. Also ich würde sagen, meistens in diesen klassischen Biopics ist, wie die Songs entstehen, unbefriedigender als dann der Auftritt. Das ist was, würde ich sagen, was die manchmal noch ganz gut können, zu sagen, wie war das wahrscheinlich damals, wenn man zum ersten Mal irgendwie diese Band gesehen hat oder so. Das ist wahrscheinlich was noch irgendwie besser gelingt. Also ich weiß, dass ich diesen Bohemian Rhapsody-Film doof fand, aber als sie dann ganz am Ende dabei Live Aid spielen, hatte ich trotzdem irgendwie eine Träne im Auge, so, weil sie das irgendwie so schön nachgestellt haben.
Ja, genau, eben genau, so schön nachgestellt haben. Ich finde, es ist doch dann viel interessanter, sich den ersten Auftritt irgendwie anzuschauen, als dass du dann wirklich dieses Gefühl hast, okay, das ist ja auch was dich ja auch viel mehr emotionalisieren kann, auch gerade wenn du die Dinge schon kennst. Und es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass diese Filme ja oft mit einem Auftritt enden oder vielleicht auch mit einem, den du wirklich gut kennst oder der auch gut dokumentiert ist. Und das wird ja auch jetzt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das fand ich bei diesem Bohemian Rhapsody-Ding ja auch so. Das ist ja, also ich könnte ja jetzt, während wir das aufnehmen, könnte ich mir den ja bei YouTube einfach komplett anschauen. Und trotzdem hat man so dieses Gefühl, oh krass, guck mal, wie cool das ist, wie die sich, oh ja, die Bewegung ist ja wirklich wie, oh, dieser Kameraschwenk, oh, da sind die Leute und ah, jetzt genau da haben sie diesen Song gespielt. Und dann bin ich davon, dass Bohemian Rhapsody ja auch so ein bisschen berüchtigt dafür ist, dass der es ja mit der Wahrheit auch nicht so ganz genau nimmt, aber so dieses Nachspielen, dieses Cosplayen quasi von diesen oder Covern von diesen echten Dingen, damit macht man sich natürlich auch so schön einfach. Also das ist ja, das zeigt dir ja dann auch nur das, was du ja schon kennst und irgendwie magst und dann siehst du es halt nochmal. So wenn du jetzt sagst, okay, mal gucken, wie sie es geschafft haben. Oh, ich habe Last of Us gespielt, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Frisur der Darsteller in der Serie genauso fällt wie in dem Spiel oder so. Das ist ja.
Können wir da mal kurz bei bleiben, weil das finde ich wirklich interessant. Wie nimmst du das wahr, dieses Nach-Effen? Das ist ja so Nach-Eff-Kino. Und erstmal habe ich das Gefühl, warum es diese Filme so viel gibt und warum die auch erfolgreich sind, ist, weil du sowas hast wie, wie kann man das vielleicht auch mit einem Musical oder so? Du hast eine Sache, die ist aufwendig zu machen. Also man kann jetzt nicht einfach ein Biopic machen. Wir beide könnten uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, wir erzählen jetzt die Story von Kendrick Lamar oder irgendwie sowas. Ne? Da muss einer muss lernen zu rappen und keine Ahnung was und weiß ich nicht was, oder? Oder von einem anderen Rapper. So, also es ist nicht einfach. Auf verschiedene Ebenen, weil wenn du es wirklich auch historisch machst, so wie diese klassischen Biopics, musst du ja auch ganz unterschiedliche Arten von Zeiten darstellen, ja, also du musst ja verschiedene Jahrzehnte der US-Historie oder sowas visuell erstmal darstellen, so, du musst einen Schauspieler erstmal so hinkriegen oder mehrere, dass die eine Person in unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens irgendwie verkörpern, dann musst du diese verschiedenen Live-Situationen nachstellen, du musst aber auch Studiosituationen nachstellen können, die Leute, die das machen, müssen entweder singen können oder so gut Playback machen, dass du es irgendwie anders machen kannst, so, die müssen halt dieses Nachreifen machen, das ist aufwendig, aber es ist so, wie kann man das nennen, so, klar zu planen aufwendig, habe ich so das Gefühl. Man weiß, was man darstellen will. Man muss überlegen, wo verdichtet man, wo verkürzt man. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, wir machen ein Biopic über Billie Eilish, dann ist ungefähr wahrscheinlich klar, was sind so die Stationen in ihrem jetzigen Leben, wie man's so macht. Dann muss man es halt nur irgendwie machen. Und das ist erstmal aufwendig. Und gleichzeitig ist es deswegen aber, glaube ich, auch, weil es schon eine Leistung ist, jemanden zu verkörpern, aber doch lernbar ist, auch sowas, was dann immer so Oscars gewinnt und wohl, es gibt so einen komischen, habe ich das Gefühl, Musikindustrie, Filmindustrie, industriellen Komplex, wie diese Sachen irgendwie so zusammenhängen. Und es ist, glaube ich, für Regisseure und RegisseurInnen wahrscheinlich anspruchsvoll und trotzdem ansprechend sowas zu machen, weil es irgendwie eine coole Planungsaufgabe ist. Es ist irgendwie immer so ein Sprungbrett für Jungdarsteller. Also junge Darsteller, die schon ein paar Filme gemacht haben, anscheinend sagen deren Agenturen denen, mach auf jeden Fall den Bob Dylan-Film, mach den Johnny Cash-Film, mach den Ray-Film. Du kannst sehr wahrscheinlich einen Oscar bekommen mit dieser Rolle oder, wie ich mir auch vermute, erstmal auch einer riesigen Menge an Menschen bekannt werden einfach, die wahrscheinlich älter sind, weil ältere Leute auch da reingehen, weil die sind ja mit den Bands aufgewachsen. Das heißt, du hast so eine Verbindung von alter Musik und jungen Darstellern, bei denen die Darsteller auch wissen, was sie machen müssen. Es ist nicht leicht, aber es ist irgendwie klar, die Aufgabe. So, du musst jetzt halt ganz viele Videos von Freddie Mercury gucken und schauen, dass du irgendwie so aussiehst. Und ich finde das aber immer, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, so ein bizarres Gefühl, weil ich habe immer das Gefühl, so, das ist immer so, als hättest du so einen Main-Character und ganz viele NPCs, weil der eine hat sich halt ganz krass vorbereitet, genau so zu klingen und genau so auszusehen wie Johnny Cash und sich genauso zu bewegen. Aber alle anderen, die da sind, spielen halt so Rollen, habe ich immer so das Gefühl. Aber der eine redet dann halt so ganz besonders wie Bob Dylan irgendwie. Und ich finde es immer ein ganz bizarres Gefühl, das so anzusehen, diese eine Person, die sich voll reinhängt und die anderen, die halt auch so dabei sind, auch nicht schlecht sind so, aber denen man irgendwie so merkt, ja, das war nicht ganz so wichtig, wie genau jetzt der Manager von Elvis geredet hat zum Beispiel.
Ja, und ich finde auch dann, wenn du dann jemanden verkörperst, der halt auch so gut dokumentiert ist, also ich weiß nicht, ist jetzt, also es gibt ja so Beispiele ja auch, es gibt ja hier Amadeus zum Beispiel, ne, da kannst du ja, da ist natürlich viel überliefert, aber da kannst du ja trotzdem noch viel selber reinlegen, aber wenn du jetzt Bob Dylan spielst oder mal angenommen, es kommt wirklich in 10 Jahren das Drake-Biopic raus oder sowas, also du kannst das ja so eindeutig detailgetreu nachspielen, dass das bestimmt irgendwo Spaß macht, aber dann ja auch irgendwie so ein Cover ist. Und die Frage ist dann, ja, was wird dann da belohnt dann am Ende? Also für, wenn du den Preis dann auch bekommst, ja, dass du möglichst nah an der echten Darstellung irgendwie bist. Und was ist das, also wie, ich weiß nicht, wie interessant das ist, also was hat das dann in dem Sinne mit Schauspiel zu tun? Weil du verkörperst ja dann ja eher die Person, so wie sie ist und weniger vielleicht eine Emotion und so. Aber ich sehe das auf jeden Fall so wie du. Ich habe bei mir halt nur so gedacht, wenn wir bei diesem ganzen Thema ja, dieses, wie sich da so diese Industrien überschneiden. Da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren auch so ein bisschen gewandelt hat, auch was so die Gründe angeht, warum es diese Filme so gibt. Also wenn man da so ein bisschen bleibt, man kann ja jetzt sagen, es gibt aus dieser Musik-Ecke, aus der Musikrichtung, ist mir da nochmal eingefallen, nachdem ich jetzt den Springsteen-Film zum ersten Mal gesehen habe, der ist ja von Sony gemacht und 3 Jahre bevor der Film rauskam, hat Springsteen seinen kompletten Katalog für irgendwie $500 Millionen an Sony verkauft. Und die haben natürlich jetzt Bock, den Namen wieder noch weiter bekannt zu machen um da auch die Zahlen irgendwie hochzubringen und so weiter. Und dann machen die halt den Film. Und das ist halt was, was man jetzt immer noch häufiger sieht. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand sich denkt, boah, irgendwie Joy Division ist eine Band, die hat mir viel bedeutet damals oder der und der Musiker oder ich möchte so eine Zeit darstellen und benutze jetzt diese MusikerInnen, die es da gab, sondern dass das so eine verlängerte Kampagne so ein bisschen ist. Das ist dann schon, wenn man oft drauf guckt, wer diese Dinger dann überhaupt macht und ins Kino bringt, dass das dann eben oft die Estates sind, so wie im Fall jetzt von Michael Jackson oder die Labels selber oder die RechteinhaberInnen oder dass dann oft auch die lebenden KünstlerInnen daran beteiligt sind und so ein bisschen die Faustformel, wenn man gemein ist, ist okay, sobald die Person direkt oder selber daran beteiligt sind, ist es eigentlich Crap. Es gibt natürlich Ausnahmen von der Regel, aber das ist natürlich auch so, dass da dann erst recht geschaut wird, wie werden jetzt manche Leute dargestellt, was dann auch in so eine Richtung geht, dass dieser eine Anwalt in dem Michael Jackson Film einfach daran beteiligt ist, irgendwie in jeder dritten Szene dabei ist und dann derjenige und dann so als Heldenfigur nochmal auftaucht oder wie du vorhin erwähnt hast, dass ja die anderen Queen-Mitglieder oder so daran beteiligt sind und dann ja dann plötzlich in jeder dritten Szene irgendwie auftauchen mussten und in diesem Kreativprozess dann irgendwie nochmal so hervorgehoben werden und solche Geschichten. Und dass die Leute dann manchmal auch selber so diese aktiven, ja, so ihre eigene Legende so aktiv gestalten, um dann eben zu gucken, und es funktioniert ja auch. Also Queen ist ja, sag ich mal, was so Streaming angeht, ja extrem explodiert, obwohl die schon immer erfolgreich waren. Du hast vorhin Walk the Line angesprochen, das ist ja noch diese Pre-Streaming-Zeit. Ja, er hatte, glaube ich, auch 700% oder 800% mehr CDs verkauft, nachdem der Film rauskam. Also es ist halt, das funktioniert einfach. Und das sehen die natürlich auch, wenn man mal schaut, dass du diese Filme natürlich zum einen für das Publikum machst, was die Leute kennt und da spielt natürlich viel Nostalgie eine Rolle und es ist natürlich auch easy, dann die Leute dafür ins Kino zu bringen, weil die Namen bekannt sind. Aber du kannst natürlich auch die jüngeren Leute irgendwie kriegen, weil du dann auch gemerkt hast, vielleicht auch durch manche Serien und wie dann Songs eingesetzt wurden. Okay, es gibt durchaus auch ein grundsätzliches Interesse von jüngeren Menschen an der Musik oder an älterer Musik und so diesen Katalog neu aufzuwerten, das kann schon funktionieren. Du hast vorhin gesagt, okay, dann packt da einen jungen Schauspieler rein oder so. Und Timothy Chalamet ist halt mega beliebt. Und dann hören plötzlich auch total viele U25er Bob Dylan. Und das funktioniert halt. Du hast ja die Zahlen. Du weißt ja auch, wer wie alt ist und was hört und was schaut und so weiter und so fort. Und das ist natürlich so aus dieser ganzen Musikvermarktungsgeschichte halt auch total das Tool mittlerweile geworden. Und wenn du jetzt aus der anderen Seite vom Film guckst, ich meine, das Thema ist jetzt auch nicht neu, also IP ist key, mehr oder weniger, also alles, was irgendwie schon bekannt ist, ins Kino zu bringen, dafür kannst du Geld ausgeben. Und jetzt so ein Michael Jackson Film ist dann auch nicht anders, als jetzt The Rock nochmal die Perücke aufzusetzen und Moana nochmal als Real-Life-Film rauszubringen, kennt man halt schon, ne? Und dann geht man halt dann da rein. Du hast halt die Tickets quasi schon mit eingeplant, weil du eben weißt, dass diese Leute dann da reingehen und das es funktioniert halt einfach total und das hat sich dann eben schon so geändert. Ich meine, bei Rocketman war es ja auch so, Elton John ist irgendwie beteiligt, über Betterman können wir vielleicht nochmal sprechen, da war ja Robbie Williams auch irgendwie beteiligt, auch bei ganz vielen Dokumentationen ist es so, da wird ja dann schon so geguckt, Springsteen war an seinem Film beteiligt und so weiter und so fort. Und wie das bei diesem Michael Jackson Film ist, das ist ja ein einziger Clusterfuck und so, wer da jetzt wie was darf und so weiter und so fort. Und das macht natürlich auch was. Also diese Geschichten von, ich habe jetzt irgendwie Bock, was über diese Person zu erzählen oder wofür sie steht oder über eine bestimmte Zeit, das ist natürlich weniger geworden. Das hat sich jetzt dann eher, also begründet sich jetzt heute eher anders, warum diese Filme dann rauskommen.
Ja, es gab doch jetzt diese Doku über die Red Hot Chili Peppers und da wurden die irgendwie interviewt oder sowas und dann wollten die aber dann doch nicht, dass die rauskommt oder so. Und dann hieß es irgendwie, ja, da muss irgendwie der Typ, der die Doku macht oder gemacht hat oder sowas oder da im Mittelpunkt steht, der muss dann in den Titel. Jetzt heißt sie irgendwie The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Und das ist, glaube ich, eine Doku, die Band nicht möchte, die jetzt aber raus ist. Und das ist quasi so der Worst Case davon, ne, dass die nicht wollen, was da passiert. Und es ist ganz interessant, weil ich habe sowas auch gelesen im Vorhinein wie, Straight Outta Compton ist ja gerade toll, weil da Dr. Dre zum Beispiel mit beteiligt ist. Also ich glaube, bei manchen Stories wirkt das dann quasi wie so ein Siegel der Authentizität. Aber dass die natürlich alle selber ein Interesse daran haben, wie sie dastehen und wie auch dann diese Filme, die dann wieder weitere Tonträger verkaufen, weiß ich nicht, heute vielleicht noch ein bisschen Vinyl, aber auf jeden Fall dann gestreamt werden und sowas. Und wie du auch sagst, dieser Back-Catalog, Das ist ja auch ganz viel, ne, dass du dann irgendwie, dann nimmst du halt so ein, wie dieses Dua Lipa Elton John Lied oder sowas, ne, das gibt's ja auch mega viel, dass einfach irgendeine Line oder sowas wird nochmal genommen oder Contra K, darfst nochmal irgendwie im Refrain rappen oder sowas, also, dass du die einfach auch aufwertest damit, ne, dass du so einen Film machst, dann ist jemand wieder im popkulturellen Gedächtnis und ob die dann wirklich Bob Dylan hören oder ob die dann vielleicht den nächsten Techno-Remix davon dann wieder so erkennen, also, dass du echt dann so eine neue Zielgruppe auch und dadurch entstehen natürlich nicht so richtig kritische Filme, die wirklich so ein kritisches Thema auch haben. Da ist wahrscheinlich diese Haftbefehl-Doku, die ist jetzt, gab noch eine Ausnahme, wobei die natürlich auch dann wieder einzahlt auf eine Art Mythos. Aber es gibt so ein Genre, ist mir dann aufgefallen, wir hatten es so ein bisschen angesprochen mit 8 Mile und sowas, aber da spielt ja Eminem mit. Es gibt dieses Genre, der so Fake-Biopics irgendwie so, ne? Also sowas wie Inside Llewyn Davis oder Tar, The Brutalist zum Beispiel auch, wo es jetzt nicht um Musiker ging, aber wo du das Gefühl hast, du hast so einen Künstler und er ist so flashed out, dass Leute das gucken und danach googeln, wer war das eigentlich so ungefähr. Und in denen hat man das Gefühl, kann noch eine stärkere auch so Dekonstruktion überhaupt dieser ganze Sache irgendwie stattfinden. Und das ist natürlich meistens in diesen Filmen dann nicht möglich, gerade wenn dann halt die Estates da irgendwie mitmachen und das war halt jetzt sehr eklatant bei Michael, wo es halt wirklich, also man dachte, eieiei, was wollen die denn da, also wie wollen sie da denn drum rumkommen und dann wird es halt einfach, ja, wird einfach halt nicht erzählt und es war auch vorher schon klar, wird wahrscheinlich trotzdem erfolgreich werden, weil diese Filme natürlich gleichzeitig, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, glaube ich, unglaublich viele Leute so versammeln können, die das gucken. Leute, die mal irgendwie davon gehört haben, Leute, die die Band gut kennen, habe ich das Gefühl, gehen wahrscheinlich auch einmal rein, auch wenn sie so ein bisschen kritisch sind. Also ich habe das Gefühl, es gibt bestimmt eine Masse an Leuten, die so denken, na mal gucken, wie sie es gemacht haben, aber ich gucke es mir trotzdem an. Und dann natürlich vielleicht Fans von den jüngeren Schauspielern und so. Oder Leute, die an sich mit so einem Musical-Geist irgendwie in die Filme gehen. Also ich glaube, es gibt einfach echt eine große Zielgruppe, die du einfach erreichen kannst, wenn die KünstlerInnen groß genug sind. Und ich fand es so funny, weil ich habe mit meiner Freundin vor der Aufzeichnung gerade so darüber geredet und sie hat irgendwann dann am Ende so den Satz gesagt, ja, aber wenn man die Filme jetzt alle sich so anguckt, die es so gibt, man hätte auf keinen jetzt Bock, den zu gucken. So, und das ist, finde ich, tatsächlich wirklich so. Man schaut sich die an und hat immer das Gefühl auch, finde ich, das sind so Momentaufnahmen. Also dieser Bob Dylan-Film, der ist dann, also es ist wie so eine Pipeline vom Oscar zu, direkt zu Kabel 1, habe ich das Gefühl, ist so das Leben dieser, oder direkt irgendwo auf Netflix, so das ist das Leben dieser Biopics. Die sind kurz dann immer so ganz wichtig, so, ah ja, er ist jetzt er oder so. Und danach ist es irgendwie immer so total egal eigentlich auch. Und ja, das ist, glaube ich, einfach trotzdem eine sichere Bank. Wenn die Künstler groß genug sind, hast du einfach eine Masse, die damit was anfangen können und dann da reingehen werden.
Und das ist ja, wir haben ja vorhin noch kurz gesagt, dieses, manche sind dann ja so, kennen sich gut aus und checken dann, okay, was stimmt jetzt hier überhaupt oder nicht? Und es gibt ja gefühlt zu jedem Biopic, aber gerade bei den Musikbiopics auch immer so Artikel, das, also du kannst jeden Film googeln und dazu das Wort irgendwie Fact-Check oder so eingeben und du wirst immer Artikel finden, wo dann genau aufgelistet ist, was stimmt und was nicht. Und diese Leute gibt es auf jeden Fall auch, aber ich glaube, womit man dann auch irgendwie planen kann und was ich da manchmal so perfide finde, ist, dass dann auch so ein bisschen aber auch egal ist mittlerweile und das auch immer egaler wird. Mhm. Und weil wir sowieso so ein bisschen in so einer, ja, in so einer False Memory Zeit leben und wir eh so überflutet werden und dann auch das Gefühl haben, dass dann nicht nur Erinnerungen, aber auch so Wahrheiten so überschrieben werden. Und wenn man dann nur oft genug was anderes hört, dann stimmt das schon irgendwie. Und ich weiß, dass wir hier von Film reden und wir alle irgendwie wissen, dass das so fiktionalisierte Geschichten sind und dass auch Dokumentationen das nicht unbedingt besser machen, wenngleich man das vielleicht meinen könnte. Aber wenn du diesen Film dann erstmal hast, dann, wenn du das nur oft genug machst oder diese Geschichten oft genug auf diese Art erzählst und die Leute diese Geschichten auch selber erzählen lässt, dann überschreibst du natürlich irgendwo dann auch das, was wirklich passiert ist, mhm, und füllst diese Leerstellen eben durch das aus, was du selber erzählst. Und wenn du jetzt zum Beispiel schaust, okay, du hast die, ich meine, Michael ist wirklich ein Extrembeispiel, weil das geht ja schon fast in so eine Culture Wars Richtung, wo du dann sagst, okay, es gibt halt Leute, die finden den Film einfach gut, weil er existiert. Also da ist ja wirklich dann eine kritische Auseinandersetzung gar nicht mehr gefragt und es gibt dann so eine Verteidigungshaltung, weil dann eben ein Michael Jackson nicht angegriffen werden kann oder darf und nicht sein kann, was nicht sein soll. Aber auch bei anderen Geschichten, dass du dann sagst, okay, es ist völlig okay, dass das so erzählt wird und das ist das eher so dieses Gefühl verhandelt wird als die tatsächliche Wahrheit. Ist vielleicht weit hergeholt, aber bei dieser neuen Wuthering Heights Verfilmung, der steht ja nicht auch ohne Grund in Anführungszeichen, weil es ja so ein bisschen darum ging, okay, wie hat sich das angefühlt, das zu lesen, und so wird das jetzt verfilmt, und so wie, dass es eher so ein Film ist, der zeigt, wie hat sich das angefühlt, Fan dieser Person zu sein und dieser Zeit zu sein, und was gehört dann dazu, und dann kann man eben diese Geschichte erzählen, und dann bleibt halt so die Realität so ein bisschen auf der Strecke, und wenn du die Filme dann gleichzeitig auch für ein neues Publikum machst, die dann eben vielleicht nicht so informiert sind dazu und dann eher über die Musik kommen und sich dann von dieser Geschichte berauschen lassen, dann ist das der Erstkontakt. Und wenn du das nur oft genug machst oder das immer etablierter ist, dann finde ich das schon nicht so ganz ungefährlich, dass du da in so eine, ja, in so ein Überschreiben von Realität irgendwie so kommst, und was das so eine Weiterentwicklung ist von Dingen wie, wenn ein Remake kommt, dass das Original irgendwie nicht mehr so wirklich relevant ist. Das ist aber hier ja schon, da ist ja das Original in dem Sinne fast die Realität. Das kann man natürlich sagen, wie viel Realität ist bei Popstars und großen MusikerInnen-Figuren wirklich überhaupt da. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass sich da so diese Beziehung zum Thema Authentizität so ein bisschen verändert hat. Dass, glaube ich, dieses das muss stimmen und da muss ja diese Brille getragen haben, dass sich diese Dinge dann eher so konzentrieren auf so Sachen wie Hauptsache das Video oder das Musikvideo wurde genauso detailgetreu nachgedreht oder der Live-Aid-Auftritt ist nachgedreht. Aber wenn es dann um Dinge geht, die dann auch in vielleicht mal was Problematisches reingehen oder um Dinge, die vielleicht der eigentlichen Narrative nicht so ganz dienlich sind, dann ist es okay, dass die nicht da sind, und dann interessiert das vielleicht auch weniger die Leute, die sich jetzt erstmals mit diesen Personen beschäftigen, und das ist irgendwie schon was, was immer häufiger passiert und jetzt auch immer mehr okay ist oder so, weil es die Leute auch, also weil sie es ja so ganz bewusst machen, also es wird ja auch bei dem Michael-Film ja gar nicht irgendwie zur Seite gewischt, dass jetzt Janet Jackson nicht dabei ist oder dass da die Geschwister fehlen oder das irgendwie nicht passieren kann oder so. Nee, so ist es ja, aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja darum zu zeigen, Michael Jackson war der Größte. Und wie man dann dahin kommt, ist dann irgendwie so ein bisschen, wird immer egaler. So. Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, das ist total interessant, finde ich auch, weil es gibt diese klassische Formel, sagen wir, vom geplagten Genie, Aufstieg und Fall und Aufstieg. Und das ist dann irgendwann so parodiert, auch mit Walk Hard. Und dann gibt's, habe ich das Gefühl, so Reaktionen darauf. Was macht man dann jetzt? Das haben wir bei allen Genres irgendwie so. Das hatten wir bei Superheldenfilmen auch ganz stark. Ich finde sowieso, Musikbiopic und Superheldenfilm ist auch so ein bisschen ähnlich, weil das so popkulturelle Figuren sind, die so da sind, die mit einer klaren Ästhetik kommen. Und dann werden sie jetzt halt von richtigen Darstellern nochmal irgendwie verkörpert. Aber da hat man dann auch diese Frage natürlich nach dieser Authentizität. Wie wird das jetzt umgesetzt? Und einerseits, wie du schon sagst, ist es natürlich eine alberne Frage irgendwie so daran. Also man kann natürlich sagen so, das ist alles schlecht, wie das gemacht wird, und so war es nicht. Und dann könnte man aber sagen, gut, das ist ja auch Film. Also Film verdichtet ja und Film zeigt uns ja irgendwas. Und was habt ihr jetzt genau erwartet? Also habt ihr jetzt erwartet, dass jetzt in 2 Stunden wird das ganze Leben von Michael Jackson jetzt hier erklärt und sowas? Und sind wir jetzt, also ist das, was wir jetzt im Journalismus haben, ne? Also wo wir im Journalismus halt viel mitarbeiten, mit Fact-Checking und mit Kontext und so weiter und so fort. Und dann wird nochmal irgendwie jeder Bildwinkel abgesucht und sowas. Wie war das jetzt eigentlich wirklich und sowas? Ist das was, mit dem wir jetzt Film irgendwie entgegnen wollen oder entgegentreten wollen, ja, dass wir jetzt mit der Lupe kommen und mit der richtigen Biografie und dann sagen, ja, es war alles gar nicht so, der Film ist schlecht, so. Die Sache ist nur, also das ist irgendwie, glaube ich, auch Quatsch, aber die Sache ist nur, dass das, was wir dann kriegen, selbst wenn man das ablegt, ist irgendwie einfach auch nicht so interessant, denn wir bekommen das halt auf so eine Art dargeboten, die es halt immer hat und mit dann halt auch eklatanten Fehlern, die einmal unschön sind, einfach was Politisches, was so, ganze Gender-Kosmos betreffende und sowas ist, was auch mit auch finanzielle Sachen, ne? Also wer ist eigentlich auch quasi wichtig gewesen für den Erfolg, der jetzt ausgespart wird quasi, ja. So, ne? Also wo man auch sagt, vielleicht war ein Produzent auch total wichtig, vielleicht irgendwer, der die Rechte nicht mehr hatte, also so Steve Wozniak im Steve Jobs Film und sowas, ne? Was ist mit solchen Leuten so, ne? Also es ist ja auch, die löscht man ja dann auch so daraus. Das ist einerseits eine Sache, und andererseits würde ich sagen, wenn man einfach nur diese Musik feiern will mit einem Film, dann müsste man, glaube ich, oder etwas übertragen will, wie war es damals, das zu hören oder sowas, dann müsste man meiner Meinung nach, glaube ich, weitergehen. Dann ist das Biopic in diesem Station abarbeiten auch nicht das beste Medium. Also ich fand zum Beispiel in dem Elvis-Film von Baz Luhrmann, da wird ja dann auch modernere Musik und sowas eingesetzt, ja. Um so zu zeigen, wie krass
Doja
war
Cat
das.
Und so, ne, ja.
Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt modern, damit ihr checkt, wie krass war das so mit Elvis damals.
Und seine eigene Musik wird ja quasi mehr oder weniger geremixed, ne? Also es ist ja seine eigene Musik, klingt ja gar nicht so wie seine Musik klang, sondern um quasi so überhöht darzustellen, wie sich das dann angefühlt haben muss, das zum ersten Mal zu hören, um das irgendwie für heutige Ohren zu übertragen.
Und ich sage nicht, dass das jetzt da toll war, aber ich finde, wenn diese Szenen versuchen, so einen Rausch darzustellen, so einen Konzertrausch, irgendwie so erfahrbar zu machen, wie war das erste Mal, das zu hören, das könnte man eigentlich viel mehr machen. Also man könnte diese Filme viel rauschhafter aufbauen, viel mehr mit visuellen Sachen spielen, viel mehr dann vielleicht auch ins Musical gehen. Denn eine Reaktion habe ich auch auf diese Sache, es gibt diese Formel, ist auch, und das machen Batman und Rocketman halt, dass sie sagen, wir sind richtige Musicals. Da ist jetzt eine Szene in Robbie Williams' Leben und auf einmal singt er als Kind schon viel. So, und da denkt man so, das ist natürlich blöd auf eine Art, aber das ist gefühlt wenigstens ehrlich, so dass man sagt, wir machen halt eine Musical-Version von meinem Leben, wir tun jetzt nicht so, als war es wirklich tatsächlich so. Also man kann es auch quasi übertreiben, aber so der Cop-Out-Move ist natürlich so wie Bohemian Rhapsody oder Michael zu sagen, wir scheißen komplett auf alle Kritik, wir machen trotzdem jetzt nochmal den Film, weil der verdient halt irgendwie Geld. Das ist halt irgendwie so feige. Es gibt, glaube ich, viele Arten, wie man darauf reagieren kann. Eine wäre, mach doch einen Exzess, mach doch einen Rausch. Oder es gibt natürlich solche Filme wie 24-Hour-Party-People, die eher so sagen, wir nehmen eine Szene, also wir wollen quasi erklären, wie war das so zu der Zeit. Das finde ich auch spannender, weil du dadurch diese Heroisierung einer Figur so ein bisschen rausnimmst. Also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Und man kann sagen, ja klar, das ist jetzt irgendwie nicht, muss alles nicht hyperauthentisch sein, Filme sind verdichtet, aber so wie das die meisten Musik-Biopics machen, ist es halt irgendwie blöde so. Also man merkt schon, während man das guckt, halt, dass das völliger Quatsch ist, was man da sieht, aber auch nicht so unterhaltsam, dass man jetzt denkt, ich kaufe es jetzt dafür, dass es ein großes Spektakel ist, weil das gibt es ja halt auch immer nur ab und zu.
Zu dem, was du vorhin noch meintest mit, das ist auch Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mitgehen würde, auch wenn ich selber sage, ja, okay, es sind natürlich auf eine Art Filme, aber ich glaube, dass man trotzdem nicht unterschätzen sollte, was das trotzdem mit der Rezeption irgendwie macht und was das für einen Eindruck hinterlässt. Problem ist natürlich, dass wenn man jetzt sagt, okay, dann schaut euch doch eine Dokumentation an, da ist es ja überhaupt nicht besser. Und das ist, wenn du jetzt so diese neue Kanonisierung irgendwie hast und wenn jetzt jeder für seine eigene Geschichte verantwortlich ist und jeder seine eigene Dokumentation rausbringt und jeder sagt, hier ist jetzt der Dreiteiler über mein Leben und das läuft jetzt auf irgendeinem Streamer, wird 100 Millionen Mal gesehen, aber da sind die Personen selber dran beteiligt oder so. Ich finde, das macht dann schon irgendwie was. Wenn du dann am Ende diesen neuen Katalog hast, und man hat ja immer gesagt, das Internet vergisst nicht, das ist natürlich eine riesengroße Lüge, das Internet vergisst leider sehr viel und es ist alles wahnsinnig schnelllebig und Informationen werden überschrieben und wenn du da immer selber dafür verantwortlich bist, das alles so erzählen kannst, wie du möchtest und dann eben auch aussparen kannst, was du möchtest oder ich meine im Fall von Elvis ja auch zum Beispiel, dass man da auch mal drüber sprechen kann, okay, wo hat er die Musik eigentlich her oder wo gibt es da manche Ideen her, wer wird da jetzt, aus welchem Grund bleibt da jetzt auf der Strecke und solche Geschichten und das sind ja dann es gibt eh so viele Geschichten, die schon lange nicht weitererzählt werden und wo es dann immer jemanden braucht, der irgendwas mal wieder ausgräbt, aber wenn immer von oben was Neues draufdrückt und sagt, nee, so ist es gewesen und jetzt lass doch mal die Geschichte Geschichte sein und guck doch mal, was er doch erreicht hat für uns alle, je häufiger das passiert und je mehr Zeit vergeht, desto mehr von dem, was eigentlich war, bleibt halt auf der Strecke und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen dieser Filme, aber auch bei den Dokumentationen halt wirklich ein Problem. Und da kannst du dann, finde ich, auch dem entgegnen. Das ist natürlich die Frage, was du denn erzählen willst. Also 24-Hour-Party-People ist ein super Beispiel. Und ich finde es dann auch cool, wenn du dann sagst, okay, du erzählst etwas Wahrhaftiges, ohne aber etwas zu erzählen, was wirklich genau so gewesen ist. Weil du ja dann, wenn du über ein Gefühl sprichst und über eine Szene sprichst und dann guckst, wer war so beteiligt und wie hat sich das für die Leute eigentlich angefühlt. Also ich schaue dann auch lieber einen Film eigentlich über zwei fiktive Personen, die unbedingt zu einem Konzert von jemandem wollen und du in diesem Film oder in diesem Roadtrip irgendwie erlebst, was ist das, warum wollen die da eigentlich hin, warum ist denen das so wichtig, als jetzt über die Personen einen Film zu sehen, die jetzt gerade Backstage sitzt und noch einmal kurz bedeutungsschwanger in den Spiegel guckt, bevor sie Showtime sagt oder so. Weißt du, es ist halt so diese, wenn du erzählen willst, worum, was diese Musik eigentlich wirklich macht und wofür die steht und in welcher Zeit die rauskommt, dann finde ich, ist es halt besser, dich immer weiter von diesen Personen selber zu entfernen, weil es vielleicht auch so ein bisschen ist, wie interessant sind denn dann wirklich die Größten der Großen, die 1% der 1% auch in diesem ganzen Genre und so weiter und so fort. Also da ist, kannst du über diese Szene halt einfach schon mehr erzählen. Also es kommt drauf an, was du erzählen willst. Wenn du jetzt erzählen willst, okay, die Musikbranche ist verdorben und ist alles schlecht und auch denen kann es mal schlecht gehen und so, ist wieder was anderes, aber dafür sind ja diese Biopics eigentlich nicht da. Die wollen dir ja eigentlich schon erzählen, wie geil du bist oder wie geil diese Person
sind. Das ist ein total guter Punkt, den du jetzt ansprichst. Weil das an sich natürlich eine Frage ist, bei der Trennung von Kunst und Künstler, aber auch bei der den Entwicklungsschritten, den man als prominenter Künstler, prominente Künstlerin durchmacht. Man kennt das manchmal so von Stand-Up-Comedy, dass die Leute so bei ihrem dritten Special oder so dann sehr viel über irgendwie, wie ist es im Flugzeug und wie ist es in Hotels erzählen,
ich weiß
weil
genau,
die kein Material mehr so, also weil das jetzt deren Leben ist. Die sind halt jetzt ganz viel unterwegs und auf Tour, deswegen sind die ganz viel in Hotels und in Flugzeugen und deswegen reden die dann halt darüber, wie das halt da so ist ungefähr. So,
dritte,
ne? Das ist ja auch bei Bands.
Du kennst ja Mike Skinner, The Streets, drittes Album, was er gemacht hat, er hatte Riesenprobleme damit, da gibt es auch hier The Hardest Part of Being Famous und er hat, also dem ganzen Album ging es halt einfach darum, dass er jetzt irgendwie neue Probleme hat, dass er beim Flirten mit Handykameras gefilmt wird und sowas und nicht weiß, wie es weitergeht und keine Geschichten mehr zu erzählen hat und er richtig Angst davor hatte. Also das ist, ja, das ist ja, ich meine, bei Stand-Up-Comedies wird es dann manchmal so ein bisschen zynisch oder so, aber ja, es ist ja wirklich so, ja.
Und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das ist natürlich auch was wir in diesen Musiker-Biopics dann so sehen. Die Leute kommen ja oft aus einer Szene oder begründen so eine Szene, also meistens kommen die aus einer Szene und machen dann was Neues, was sich von dieser Szene irgendwie unterscheidet und werden dann deswegen super berühmt. Aber das hat ja dann auch Auswirkungen. Und bei diesen ersten Konzerten sieht man das irgendwie noch so, dass die Leute so begeistert sind von dem, was da jetzt passiert. Und dann werden die ja immer erfolgreicher. Das bedeutet ja aber, deren Leben findet ja auch meistens jetzt auf so krassen Partys, im Hotel, weiß ich nicht wo statt. Also eigentlich erzählt das dann oft eher das Leben von Reichen nach und gar nicht mehr so das Leben vom kulturellen Impact, den diese Musik hat. Es wäre so ein bisschen so, wie wenn du sagst, du machst einen Film über Fußball und am Anfang spielt er halt noch Fußball draußen mit anderen Fußballbegeistert, dann wird er halt berühmt, dann ist er halt ganz viel im Hotel und in diesem Verein, aber er ist ja nicht im Stadion und singt da mit und feuert sich an und weiß diese Geschichten so. Also
du musst dir diese schrecklichen 3-Goal-Filme mal ansehen, falls du die noch nicht kennst, da geht's um sowas, ja.
Aber das meine ich gerade so ein bisschen, das finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil welchen Impact hat die Musik? Wie steht Musik mit Kultur auch irgendwie so zusammen? Und nicht so, wie plant jetzt der Star so sein Leben und sowas und wie kommt der auf Ideen, sondern was macht die Musik eigentlich so mit der Welt? Das ist, finde ich, auch total interessant. Und was du auch vorhin meinst, das wollte ich auch nochmal sagen, das stimmt natürlich. Also nur weil ich jetzt sage, so Film ist Verdichtung, ist das kein Wegwischargument. Ich finde, wir haben das öfter mal so im Online-Diskurs, also zum Beispiel jetzt der Trailer zu Nolans Odyssey raus ist und dann Leute sagen, ja, so diese Rüstungen sehen irgendwie blöd aus und dann sagt irgendwer anders so, naja, aber alles ist ja alles Fiktion, so ungefähr, ist dann so das Gegenargument. Das ist halt ein Film, so ungefähr. Und dann sagen Leute, naja, gut, es gibt auch was dazwischen. Also es gibt auch was, man kann auch versuchen, quasi wahrhaftig heutzutage versuchen, etwas umzusetzen, auch wenn man das jetzt nicht mit Griechen alles besetzt hat, so, ne, diesen Film. Also es gibt so ein bisschen sowas dazwischen. Das denke ich auch, du kannst versuchen, so, dass so die Idee dieser Musik, dieses Künstlers, dieser Künstler in dieser Band irgendwie auch versuchen zu verfilmen, ohne alle Stationen abstattern zu müssen oder ohne krass lügen zu müssen, wie es war, ohne das so gerade zu biegen. Ich meine, I'm Not There, ne, mit dieser Bob Dylan-Film, das ist so eine, auch so ein Versuch, das zu machen, ne, sodass man sagt, okay, wir haben diese Figur und die gibt es auch tatsächlich, jetzt versuchen wir verschiedene Aspekte mit verschiedenen Darstellern irgendwie zu zeigen. Das ist sicherlich einer der interessanteren oder wo man aus Kritikersicht so ein bisschen sagt, einer, der wirklich so was anderes versucht irgendwie. Ne?
Ja, oder auch, ist nicht so bekannt, habe ich aber auch erst in der Recherche kennengelernt, gibt es auch auf YouTube dieser 32 Short Films about Glenn Gould, ein kanadischer Pianist und wo dann auch tatsächlich jemand, der dann daran beteiligt war, glaube ich, oder im Vorfeld irgendwie gesagt hat, er war sein Leben war ja gar nicht so besonders aufregend, was ich dann irgendwie so ganz schön finde, wo man dann einfach so, also wirklich so 32 oder es sind glaube ich sogar nur 31 so Mini-Filmchen gemacht hat und das ist alles so durcheinander, es sind so ein paar Interviews, kurze Clips, so nachgespielte Passagen aus seinem Leben, die dann irgendwie so ein Gesamtwerk irgendwie entstehen lassen, um so eine Idee zumindest zu haben oder so einen Einblick zu haben und vielleicht ist auch manchmal dieser Einblick reicht dann auch, also wenn du nämlich so einen Film hast, in dem du das ganze Leben erzählst von der Person, dann verlierst du natürlich automatisch den Fokus und heftest dich dann eher an diesem Gefühl der Person an oder versuchst dann so zu erzählen, wo sie überall wie war, als wenn du dann, das machen ja auch manche Biopics, nicht nur bei im Falle von Musik, du hast ja auch vorhin hier den Steve Jobs Film erwähnt, dass ja manchmal auch so eine Idee ist, dass man extra sagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt irgendwie nur mit 3 Tagen, 3 Jahren oder sowas oder bei dem Springsteen Film auch, wo es jetzt nur um Nebraska geht oder sowas, der zumindest auch eine künstlerisch interessante Zeit ist oder so, dass man das Gefühl hat, okay, dann lernt man wenigstens ein bisschen mehr über die Person kennen, wenn man sie in bestimmten Szenarien kennenlernt, als wenn du jetzt versuchst, ein ganzes Leben zu erzählen, wo sowieso dann ganz viel, wo dann sowieso ganz viel auf der Strecke bleibt oder so.
Ich hatte das Gefühl, das war jetzt lange das Gegenmittel gegen diese, auch nicht nur bei Musik, sondern bei auch anderen Biopics, gegen diese Kritik, dass man sagt, ah gut, dann machen wir nur eine Episode irgendwie, oder dann springen wir so ein bisschen in den Zeiten. Und das ist manchmal ganz gut, aber meistens dann trotzdem merke ich auch nicht so super interessant. Also da kann man meistens so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und wenn man sich viel künstlerisch zumutet, das würde ich wirklich sagen, ist bei dem Bob Dylan-Film halt so, also bei I'm Not There, dann kann das wirklich auch spannend sein. Aber selbst bei so Sachen, Maria zum Beispiel von Pablo Larraín, auch da, das ist auch so episodisch. Und da dachte ich aber trotzdem auch so danach, ja, ist trotzdem so ein bisschen so ein Künstlerfilm irgendwie dann doch geworden.
Ja, auch dann, also bewusst sehr nah an der Person, aber dann auch wenig, also das ist halt dann die Frage, was dann interessiert, was man erzählen will, an dem Impact wieder, ne? Sondern es ist dann halt so, muss man dann halt schauen, was dann so wirklich interessant ist. Und ich habe mich auch gefragt, wenn man mal schaut, auch auf die Filme, oder es sind ja auch so viele angekündigt, ne? Wir haben ja über Beatles und so weiter gesprochen, es kommt ja ganz viel noch raus. Was das dann auch für Personen sind, wir haben ja vorhin mal so ein bisschen angedeutet, geht dann auch oft um Personen, die vielleicht aus einer Zeit kommen oder in der die berühmt wurden, in der noch nicht alles bekannt war über jemanden, in der man vielleicht auch viel das Werk kennt, so ein bisschen Mystifizierung eine Rolle spielt. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wenn man dann mal guckt, was ist denn jetzt eigentlich mit dann aktuellen Musikern oder so? Wie würden denn eigentlich dann Biopics aussehen, die dann so in 10, 20, 30 Jahren rauskommen? Weil jetzt ist es ja so, das, was du wissen sollst über die Person, das weißt du ja in irgendeiner Form schon. Also ich habe das Gefühl, du kriegst halt fast jeden Tag über ganz viele Kanäle so ein Mini-Biopic schon, weil es ja sowieso eine gewisse Form von Inszenierung schon hat. Nur dass man sich halt selber spielt und jetzt eher so das Vehikel dann für aktuellere Generationen von Musikern ist sowas wie so eine Konzertdoku zum Beispiel oder so eine kurze fakende Doku oder so, wo du dann die Leute noch mal ein paar Tage mit nach Hause nimmst oder sowas. Aber ob es diesen
The Moment, ne, war auch so halb
ja, genau.
Von Charlie XCX so halb.
Ja, genau, das ist ja dann, das versucht ja zumindest immerhin noch so ein bisschen mit dieser Authentizitätsfrage so zu spielen. Aber wie sowas dann überhaupt aussehen könnte für jetzige Generationen, die mit Musikern aufwachsen, ob das dann in 10, 20 Jahren überhaupt noch so relevant sein wird. Weil was willst du dann erzählen? Weil die Dinge sind ja in dem Sinne dann schon da. Das habe ich mich irgendwie gefragt. Wie könnte das aussehen? Hast du da irgendeine Meinung zu?
Also eine Idee wäre, dass es einfach gar nicht so anders aussieht, weil in 20 Jahren wissen die Leute auch das nicht mehr ganz genau, wie das damals war mit Billie Eilish, als sie da mit ihrem Bruder dieses ASMR-mäßige Album produziert hat, wie sie darauf gekommen sind so ungefähr und wie dann die verschiedenen Phasen waren. Ich meine, der Taylor Swift Eras Realfilm, also nicht Realfilm, sondern gerade fiktionaler Film, schreibt sich auch irgendwie so von selbst. Also an sich glaube ich, dass in diesem Diffusen, man weiß was, aber man weiß doch nicht alles, das immer noch ginge, nur ich weiß gar nicht, ob, vielleicht wird es noch länger dauern noch bei Billie Eilish, bis der Film dann tatsächlich kommt. Also bei Springsteen hatte ich zum Beispiel so das Gefühl, irgendwie ist das komisch, weil Springsteen tourt ja noch und ist sogar, macht noch irgendwelche Songs gegen die US-Regierung und sowas und ist irgendwie so sehr präsent und es wirkt ein bisschen seltsam, wenn jetzt jemand kommt und ihn spielt. Ne? Also oft ist es ja auch so, die Personen müssen schon tot sein eigentlich, sodass dann noch es natürlich diese Ebene gibt, dass man sie noch mal sehen kann, so ungefähr, dass man noch mal irgendwie so erleben kann. Also es muss natürlich das Internet und Social Media und dann wahrscheinlich auch KI irgendwie eine größere Rolle spielen irgendwie in diesen Filmen dann. Und es kann sein, da die Leute mit diesen Kurzformaten auf den Screens beschäftigt sind, der Need nicht mehr so da ist. Aber gerade hat man ja so das Gefühl, wenn man sich die Blockbuster anschaut, dass das Kino doch nicht so weggeht, ne? Und wenn es so Zahlen gibt, die sagen, irgendwie Gen Z gehen am meisten ins Kino oder so, dass gerade der Eventfilm einer ist, der uns erhalten bleiben wird. Also vielleicht wird man diese Idee, dass man so sehr viele verschiedene Personas hat und sowas stärker einbauen in solche Filme und dass die natürlich auch die ganze Zeit irgendwie eine Rolle spielen müssen oder nicht. Ich glaube, dieses generelle, ich weiß auch nicht, wie du das siehst, aber man hat ja das Gefühl, diese leidende Künstlersache ist einfach nur ein weiterer Karriereschritt. Ne? Also man ist einfach halt jetzt, hat so ein Saubermann-Image und dann irgendwann kommen die verschiedenen Alben und dann muss man diese Doku machen, wo man nochmal sagt, mir geht's aber auch schlecht. Also der Ruhm ist auch wirklich schwierig für mich, so ungefähr. Ne? Das ist ja was, was man oft machen muss. Und ich glaube, das wird man immer irgendwie erzählen können, auch über die Künstler von heute wahrscheinlich.
Ich habe jetzt auch gerade das vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so im Semi-Blockbuster-Kino ist aber so dieses dieses Bild der großen Bühne und der großen Popkünstlerin ist ja doch immer wieder aufgetaucht. Ne? Also selbst wenn es sowas wie Trap ist oder sowas, dass du da jetzt plötzlich aber das in so einem Setting hast, diesen Vox Lux oder sowas es gab. Und jetzt ja, dieser... Ja, gerade gibt es
diesen Anne Hathaway-Film.
Ja, genau. Ich habe den Titel gerade nicht mehr parat. Trailer sah furchtbar aus.
Mother Mary,
genau, du hast recht. Aber so, das ist ja trotzdem was so zumindest so diese gewisse Ästhetik oder auch bei Smile 2 war es doch auch so, dass so eine gewisse Ästhetik, sage ich mal, sich ja dann doch irgendwie gerade Bahn bricht nochmal, dass ich mir vorstellen kann, dass vielleicht dann aber, dass sich das zumindest genre-technisch, also Pop kann vieles bedeuten, aber dass wir zumindest so ein bisschen wegkommen von diesem, es hat ja auch einen Grund, Richtung, wenn wir jetzt Stichwort irgendwie Gatekeeper und wer hat über was berichtet und wer war erfolgreich, wer durfte erfolgreich sein, das natürlich auch einen Grund hat, dass die meisten Filme von Männern handeln, die dann eben in den 70ern, 80ern, 90ern irgendwie groß waren und erfolgreich waren. Und ja, die Biopics, in denen es um Frauen oder um non-binäre KünstlerInnen geht oder so, dass das natürlich auf jeden Fall hinten ansteht oder so, dass sich das auf jeden Fall noch weiter ändern wird, weil sich einfach der Mainstream da gewandelt hat und auch ein anderes Interesse da ist. Und wenn du dir halt dann einfach die Charts in Anführungszeichen ansiehst oder den Kanon ansiehst, das hat viele Gründe, warum der in den 70ern, 80ern, 90ern eben so ein bisschen gleichförmiger war. Nicht nur, weil es einfach weniger gab, sondern weil einfach weniger einem gesagt haben, was es gibt und sich das irgendwie so automatisch überlegt und jetzt du natürlich auch eine größere Bandbreite hast und das natürlich auch vielleicht schneller geht, sowas auf die Beine zu stellen. Aber ja, finde ich schon irgendwie auch interessant, weil da darf es dann auch mal irgendwie so ein bisschen was anderes geben, weil du hast vorhin auch völlig richtig gesagt, das ist natürlich auch eine Leistung, dann diese Zeiten auferstehen zu lassen, aber irgendwie hat man das auch alles jetzt schon so häufig gesehen und ja. Irgendwie in den US Midwestern-Gegend und sowas und da die alten Autos und dann steigt da einer aus und sowas, das I don't know, wie oft wollen wir das noch sehen, aber mal gucken, ja.
Aber genau, das ändert, ich weiß ja noch, als wir dann die Echt-Doku gesehen haben, waren wir ja noch überrascht, wie sah es damals aus, wie war die Ästhetik, wie war das so, also dieses, wie war es früher, wo kommen die her, das updatet sich natürlich auch, da, ne? Das ist für uns jetzt natürlich diese Jugend in den 60ern, 70ern bis 80er, das haben wir jetzt schon mal gesehen, wenn jetzt der Britney Spears-Film kommen würde, würde man es anders erzählen wahrscheinlich als Springsteen oder sowas, ne? Also da wären dann auch vielleicht irgendwie andere Mechanismen, ein bisschen zumindest, oder es wären andere Zeiten, es wäre eine andere Ästhetik, das halt, oder der Spice Girls Film oder weiß ich nicht was, so, also das ist natürlich auch alles möglich, ne? Dass sich das einfach immer wieder so updatet auf so eine ganz langweilige Art und Weise.
Können wir natürlich darüber diskutieren, ob Spice World schon als Biopic durchgeht, aber wahrscheinlich eher nicht. Das ist eher dann so ein Fall von, ey, seid gerade groß, wollt ihr nicht auch irgendwie einen Film machen oder so. Bei
Spice Britney Girls könnten sie doch machen wie diese Beatles-Filme jetzt auch nochmal, dass man
das genau für jede einzelne, ja, nimmt, das, ja, ja, das wäre so.
Fände ich das interessantere Projekt, glaube ich.
Irgendwie schon, bei Britney Spears denke ich dann auch wieder, ich glaube, es bleibt ab jetzt immer diese Frage, wer macht das, wer ist daran beteiligt oder so, wenn sie jetzt wirklich selber, natürlich, ich will das auch nicht irgendwie, auch das nicht zur Seite wischen und sagen, immer wenn jemand selber daran beteiligt ist, ist es automatisch schlecht, weil ich finde, es gibt dann eben auch Ausnahmen, weil Britney Spears jetzt zum Beispiel jemand ist, dass sie lange Zeit ihre eigene Geschichte gar nicht erzählen durfte und dass die Geschichte für sie erzählt wurde und sie gar nicht ihre Stimme so nutzen konnte, wie sie das wollte. Und wenn du dann jetzt die Möglichkeit hast, das endlich selber zu tun, dann solltest du das bitte auch machen. Ich meinte das natürlich so ein bisschen in eine andere Richtung raus, gerade wenn du das Gefühl hast, was verkaufen zu wollen oder wenn im Fall von Springsteen Sony jetzt sagt, hey, wir haben die Rechte, hast du nicht Lust mit uns zusammen noch ein bisschen Geld zu verdienen? Aber in dem Fall finde ich das nochmal was anderes. Es war ja auch so, als diese, es hat jetzt mit Musik nichts zu tun, es gab ja diese unerträgliche Pam and Tommy Serie da vor ein paar Jahren und Pamela Anderson wollte dann ja zumindest ihre eigene Doku irgendwie rausbringen, um so ein bisschen ihre Geschichte selber zu erzählen. Das finde ich dann deutlich sinnvoller dann in dem Fall, wenn man sagt, so, okay, jetzt hat jemand was über mich erzählt, aber hier wird wieder auf eine Art über mich erzählt, wie es halt auch in den 90ern passiert ist und das, was dann automatisch eine sehr misogyne Richtung abdriftet und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch Ausnahmen und das könnte ich mir dann bei Britney Spears auf jeden Fall auch vorstellen, dass dann interessanter Film drin schlummern könnte. Die Geschichte ist es auf jeden Fall. Und das wäre auch wieder was, dann Fokus, also wir reden hier die ganze Zeit über ungelegte Eier, da kann man natürlich total über den Einfluss sprechen, über das, was sie ausgelöst hat und die Leute, die dann Fans geworden sind. Man kann aber auch genauso gut was über diese ultra toxische Popstar-Zeit der 90er und Nuller Jahre erzählen. Das ist dann immer die Frage, in welche Richtung du dann dann am Ende gehen willst. Was mich jetzt noch so zu einer Frage bringt, allgemein, so was möchtest du denn von einem Biopic? Wir haben ja auch so ein bisschen angefangen mit der Frage, zumindest in deiner Version des Podcasts, wen man sich so wünschen würde oder vor wem man so Angst hätte oder so. Was ist so allgemein dein Wunsch von einem Biopic? Was würdest du denn da überhaupt sehen wollen? Du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, man kann das ja so ein bisschen, frei drehen. Man kann ja so ein bisschen diese Ekstase oder diesen Rausch noch ein bisschen mehr zeigen.
Es gab in der Ethnologie, in der Geschichte des Fachs mal irgendwann diese Hinwendung zur Multi-Sided Ethnography, hieß das irgendwie. Also, dass man sagt, man will nicht mehr nur eine bestimmte Gruppe von Menschen beschreiben und wie Kultur funktioniert, sondern man reist jetzt Objekten zum Beispiel hinterher oder man versucht, sich bestimmte Sachen anzuschauen, wie sind die in unterschiedlichen Kulturen oder sowas. Und das frage ich mich jetzt auch die ganze Zeit so beim Musik-Biopic. Wäre es interessant, einen Biopic zu machen, also es ist dann kein Biopic mehr natürlich, ne, aber über ein Lied nur oder sowas, ne, oder wie ist überhaupt ein ganzes Genre entstanden, so, ne, wie ist die Genese vom Blues oder irgendwie sowas, und dann sind wir in verschiedenen Episoden, wie das immer weitergereicht wird und sowas, und vielleicht taucht mal irgendwie auch ein bekannter Musiker auf, aber vielleicht kann man sowas erzählen, auch über dann viel Live-Szenen oder sowas, also das fände ich irgendwie interessant, was kann man noch machen, wie kann man das noch verknüpfen, kann man den Fokus ändern, also kann man sagen, wir erzählen jetzt die Geschichte einer Band, aber der Frontmann kommt gar nicht vor, zum Beispiel in dieser Band. Wir machen nur die Leute, die man nicht kennt. Oder es gibt ja schon diese Verschiebungsfilme, wie zum Beispiel Priscilla, ne, von Sofia Coppola, dass man sagt, wir erzählen jetzt nur.
Ja, Amadeus über, eigentlich auch so ein bisschen.
Priscilla. Genau, dachte ich auch. Amadeus ist das Paradebeispiel dafür gewesen. Wir machen es jetzt aus der Sicht von Salieri. Also können wir noch mal irgendwie was anderes erzählen? Oder wenn wir bei dem Fokus bleiben, dann muss es, glaube ich, irgendwie formal irgendwas Neues geben. Irgendwie eine neue Idee. Oder dann mach meinetwegen nur die Konzertszenen oder sowas. Oder mach nur die Musikszenen. Oder mach die Musikszenen gar nicht. Und es geht wirklich nur darum, wie die irgendwie da sitzen und nur die Verträge besprechen oder sowas von diesen Bands. Ne? Ich denke auch immer so, wenn man jetzt sagt so, naja, wie willst du den Stephen Hawking-Film machen, wenn es da um abstrakte Physik geht? Aber weiß nicht, sowas wie Malmkrog haben wir uns auch angeguckt. Also natürlich sind das keine Multimillionenfilme, aber dann lass sie doch einfach da sitzen und nur über abstrakte Physik mal reden für 2 Stunden lang. Mal gucken, was hängen bleibt. Mal gucken, was wir da für Dynamiken irgendwie rausbringen können. Oder mach einen Film, der nur im Proberaum spielt für 2 Stunden und wir versuchen daraus dann irgendwie rauszulesen, wie ist es. Also da, genau, wünsche ich mir einfach mehr Radikalität. Bisher finde ich so die Sachen, die dann radikaler sind, wie Better Man. Ich habe auch den geguckt und da dachte ich so, ja, es ist krass, dass Weta da diesen Affen da reingeschoppt hat, so, es sieht wirklich erstaunlich aus, so, es fügt dem Film halt nicht so viel hinzu in dieser Formel irgendwie so.
Ja, ist nur, weil Robbie Williams crazy. Ja mal gesagt hat, I'm just a performing monkey in so einem, in diesen ganzen Wortmeldungen, die ja so Basis sind für diesen Film, weil er das halt gesagt hat, wird das in dem Film benutzt, aber es hat halt natürlich niemand gerafft und ja, ist halt gefloppt ohne Ende.
Und ich finde halt so, was ich halt schon auch, also manchmal rollt man die Augen, dass man denkt, ah, jetzt machen sie wieder eine Montage, weil jetzt fällt ihnen ein Song ein oder so, nachdem einer einen Riff gespielt hat, aber das finde ich auch interessant, so, dass man dann sagt, okay, dann geht man in den Maximalismus für, wie Baz Luhrmann, dann aber die ganze Zeit, dass man wirklich super viel mit Montage arbeitet, super viel mit unterschiedlichen Medien oder sowas, nochmal irgendwie was anderes macht, das finde ich, glaube ich, interessant und natürlich, ja, natürlich Filme über so Sachen, die man halt vielleicht nicht so stark kennt, also ich habe da auch nochmal voll mit meiner Freundin so drüber geredet, dass sie halt meinte, also als wir es dann so durchgegangen sind, der so Bob Dylan, Amy Winehouse, dass die hat, man hat auch jetzt nicht so Lust unbedingt auf diese Geschichten so ungefähr, ne, weil nichts gegen die einzelnen Leute jetzt, die diese Musik gemacht haben, aber muss ich jetzt da die Geschichte wirklich nochmal erfahren? Das wäre für mich auch noch eine Frage an dich. Wie wichtig ist der Künstler an sich oder die Hintergrundgeschichte uns denn immer für diese Musik? Weil ich bin jemand, der sich, glaube ich, natürlich also einerseits in der journalistischen Tätigkeit angefangen habe, damit zu beschäftigen, wie ist jetzt der Film entstanden, was hat der Regisseur vorher gemacht und so. Und andererseits bin ich immer auch bei, was macht jetzt das Werk mit mir? Wie ist jetzt einfach dieses Werk an sich so, ohne jetzt zu wissen, wie haben sie sich das genau überlegt und so. Und das ist natürlich was, das kann das Biopic ganz schwer irgendwie beschreiben, so, ne? Tatsächlich so dieses Werk selbst. Und das ist auch eine Frage, finde ich, mit der sich diese Filme beschäftigen müssen. Nicht nur, was hat das für eine Auswirkung auf eine bestimmte Zielgruppe gehabt oder wann, in welcher Zeit ist es entstanden, sondern was ist jetzt eigentlich das Besondere an dieser Musik auch? So, ne? Das ist auch echt eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist.
Nee, und wo ich dann auch sagen würde, das ist dann eine Frage, die dann nicht die MusikerInnen, da sind wir wieder bei diesem Thema Fokus, dass die das nicht selber beantworten sollten, sondern eben die Leute, die davon beeinflusst werden, auf die das Ganze prallt. Also die Kultur sollte das beantworten und weniger die Leute. Und deshalb der Fokus auf diese Filme gehen. Ich persönlich finde das auch in meinem eigenen Hörverhalten, furchtbares Wort, mega zweitrangig. Und ich, wir haben ja, glaube ich, irgendwann schon mal drüber gesprochen, ich struggle auch total damit, wenn ich zum Beispiel, also in Track 17, wir bereiten in den normalen Folgen, stellen wir fünf Platten ein bisschen ausführlicher vor und ein paar dann so kompakter. Und ich da manchmal überlege, über was redet man dann jetzt? Also es ist schön, wenn es ein Thema gibt oder wenn es irgendwie was Inhaltliches gibt oder es gibt immer was, über das man reden kann. Und manchmal sitze ich aber von einem Album und denke mir, ich finde das richtig gut und es macht total was mit mir, aber es gibt keine Geschichte dazu. Und die diese Leute bieten mir nichts an, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, oder die Person bietet mir nichts an, und denkt man manchmal, okay, wie interessant ist das jetzt für Leute, und es scheint irgendwie voll das Thema zu sein, aber für mich persönlich ist es das nicht so wirklich, und ich bin auch oft in so, ja, und wenn es dann so in Richtung abstraktere Musik geht oder elektronische Musik oder so, was vielleicht dann auch ein Grund ist, warum das Personen sind oder so, die nicht so häufig in diesen Filmen verwurstet werden, weil es da dann nicht so oft diesen Personenkult auch gibt oder weil das manchmal auch so ein bisschen anonymisierter ist, dass ich dann auch manchmal gar nicht so viel weiß über diese Leute, die diese Musik machen. Manchmal wäre es vielleicht auch mal besser, ein bisschen mehr über die zu wissen, dann hinterher ein bisschen was rauskriegt. Aber oft ist es auch einfach total egal, oder das bietet mir jetzt auch nicht unbedingt so einen Mehrwert. Und ich merke das zum Beispiel auch in meiner musikjournalistischen Arbeit, dass ich, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass ich führe wahnsinnig gerne Interviews. Das kann man, also manche Leute haben da nicht so Bock drauf. Ich führe wahnsinnig gerne Interviews. Ich habe aber gemerkt, dass die Interviews, die mir momentan am meisten Spaß machen, das sind die Interviews mit Leuten, deren Musik ich nicht mag oder die mir halt gar nichts gibt, weil dann finde ich die Person dahinter plötzlich wieder interessant. Aber wenn ich selber irgendwie invested bin oder was total toll finde, dann gehe ich jetzt nicht auf die Recherche und will irgendwie wissen, was machen die jetzt so und von was sind die hier beeinflusst und da beeinflusst. Das hatte ich eher so als Jugendlicher ganz viel, weil ich dann alles wissen wollte über meine Lieblingsbands oder meine LieblingsmusikerInnen oder sowas. Das habe ich jetzt so ein bisschen weniger, sondern nur vereinzelt. Aber dass mich das dann eher interessiert bei Leuten, bei denen ich die Musik nicht so toll finde oder da die Gespräche dann auch irgendwie viel, ja, die machen irgendwie viel mehr Spaß, weil da will ich dann erst recht wissen, wo die herkommen und was das alles soll und was die beeinflusst oder was so die Geschichten sind. Oder dass man da vielleicht auch über Dinge sprechen kann, die mit der Musik gar nicht so viel zu tun haben. Dass man so die Menschen irgendwie mehr kennenlernt. Also ich hab das irgendwie gar nicht so sehr, deswegen bin ich auf jeden Fall auch eher dabei, geht weg von den Menschen bei diesen Geschichten oder erzählt eher was über die Szene selber zum Beispiel. Ich würde noch gerne, also es ist auch kein Biopic, aber weil wir vorhin 24-Hour-Party-People erwähnt haben, es gibt einen Film, der heißt Beats und der kam vor ein paar Jahren raus und es ist einer meiner Lieblingsmusikfilme auf jeden Fall schon geworden und der handelt so ein bisschen von der so Rave-Szene Großbritanniens, so frühe 90er, Mitte 90er Jahre. Und spielt vor allem zu der Zeit, als es diesen Criminal Justice Act oder so gab, wo dann eben auch so Raves verboten wurden und man nicht mehr draußen feiern gehen durfte. Und es hatte einen riesen Einfluss auf die Kultur. Und der Film schafft es halt total, diese Kultur zu erzählen, aber halt mit Menschen, die es nicht gibt. Also erzählt halt von besten Freunden, die halt einfach in dieser Szene leben und in dieser Welt leben. Und ich krieg so viel über diese Zeit mit oder ich lerne so viel über diese Zeit, ohne dass ich Leute sehe, die tatsächlich existiert haben, aber ich weiß halt, das sind Platzhalter, das sind Avatare für Leute, die halt wirklich dahin gefahren sind, die halt wirklich sich politisch engagiert haben, die wirklich unterwegs waren und sowas. Und dann ist es mir egal, ob die wirklich diese Namen hatten oder nicht, aber da spüre ich halt viel mehr, okay, hier wird was gezeigt darüber, was Musik irgendwie für eine Power hat. Und es ist am Ende total egal, wer da hinter den Plattendecks steht oder wer da für die Platten gesorgt hat oder so. Es geht halt darum, wie sich das Ganze anfühlt und so. Und sowas würde ich einfach viel, viel häufiger sehen. Ich glaube, wenn man jetzt, das wäre fast schon so ein Meme-Ding, bei Instagram ist ja so, jetzt alle so alten oder jetzt so Ü35 Hipster oder so, die hören jetzt nur noch so äthiopischen Jazz oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu irgendwann mal bald so ein, das ist so die The Whitest Music Alive momentan, dass es dazu irgendwie so Filme geben könnte oder so. Aber so ansonsten bräuchte ich das gar nicht so wirklich, außer bei, du hast ja in deiner Version am Anfang gefragt, bei wem hätte ich Angst, dass es einen Film gibt, da habe ich Aphex Twin genannt, falls ihr jetzt die Track 17 Version hört. Gleichzeitig habe ich aber richtig Bock da drauf, einen Film zu sehen, der genau das macht, wo du vorhin meintest, so ja, dann geh halt richtig drüber, dann mach's halt komplett auf die 12 etc., weil seine Geschichte ist halt voller so Widersprüche oder Lügen in Interviews oder irgendwelchen Räuberpistolen, die er erzählt hat oder sonst was alles, kein Bockhaltung, Verweigerungshaltung und dann einfach eine Geschichte zu erzählen oder 10 Geschichten zu erzählen, bei denen einfach alle stimmen, in Anführungszeichen, oder bei denen so ein bisschen damit gespielt wird und man dadurch aber so ein bisschen die Person in den Mittelpunkt stellt. So ein bisschen wie bei I'm Not There zum Beispiel, ne? Dass man sagt, okay, ja, das sind halt viele verschiedene Facetten.
Der Weta Jankovic-Film ist, glaube ich, auch so eine komplett idiotische Übertreibung. Beschreibung, glaube ich, seiner Karriere, ne?
Ja, genau, den habe ich auch gesehen, fand ich auch größtenteils sehr lustig, der diese Tropes auf jeden Fall alle mitnimmt. Aber du weißt halt, wenn du halt dieses Wissen mitbringst, was das halt für dullige Musik ist, da wird dann halt auch überhöht, okay, er hört jetzt einen Song im Radio und sagt so, ey, wie geil wäre das denn jetzt, wenn ich da jetzt einen albernen Text zu schreibe. Und es wird aber dann auch so Walk-Hard-mäßig so ein bisschen halt völlig überhöht oder so, bis hin zu, dass er bei irgendeiner Awards-Show oder sowas von irgendwelchen Madonna-Assassins irgendwie niedergemäht wird oder sowas. Den kann man sich schon anschauen, auch wenn, ja, der ist jetzt nicht das spektakulärste oder die spektakulärste Verweigerungshaltung diesem Genre gegenüber ist oder so. Das kann man schon machen.
Ich finde gerade interessant, dass du nochmal gesagt hast, diesen Satz, egal ob die wirklich jetzt diese Namen hatten oder nicht, ne, die Figuren, die in diesen Beats-Filmen da auftauchen, weil eine Sache von diesen Estates ist ja noch, haben wir glaube ich schon gesagt, aber mir fällt es gerade nochmal so auf, ist natürlich, dass auch du ohne die Filme ja gar nicht machen kannst eigentlich. Also das ist ja auch noch eine Sache, dass manchmal Leute versuchen, ich glaube, es gab dieses Bowie-Biopic, wo Johnny Flynn ihn, glaube ich, spielt oder sowas, wo dann ganz wenig Musik nur von ihm drin war, weil das quasi, sie das versucht haben, dann gegen dieses Estate oder wer auch immer da die Rechte hat, so zu machen. Also das ist natürlich auch noch so, dass quasi nicht nur die Estates Interesse haben, das eh zu machen, um es auszuschlachten, sondern dass es schwer ist, das zu machen quasi, ohne dass du die Rechte hast.
Ja, ja, da gab es in der Serie 30 Rock auch mal so dieses Thema, da wollten die so ein Janis Joplin Biopic machen und dann haben sie festgestellt, okay, wir kriegen die Rechte nicht an dem Namen, okay, wir kriegen die Rechte nicht an den Songs und dann mussten die wie in so Werbung, dass du halt so Soundalikes irgendwie so herstellst und dann mussten die irgendwie so Jenny Jumper nennen oder sowas und dann auf eine Bühne stellen oder so, weil du gemerkt hast, okay, es funktioniert alles nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt noch komplizierter geworden, Filme zu machen, weil diese Kataloge halt einfach bei den großen Dreien, sag ich mal, Großlabels irgendwie so festhängen und die das halt dann eben irgendwie selber entscheiden können.
Aber eine Sache, also über die ich jetzt wirklich nochmal nachdenken musste, weil ich fand toll, dass du es nochmal gesagt hast, dass es im Musikjournalismus auch schwierig sein kann, wie viel muss man immer erzählen und so. Das ist schon auch die Frage an das Biopic, ne? Also was ist jetzt mit der Erzählung immer? Weil oft wird der Film auch so gleichgesetzt mit Erzählung. Also ich erinnere mich daran, es gab diese Website TV Tropes mal. Und wenn man sich das anguckt, als immer alle über Tropes geredet haben, es ging immer viel um Erzählung eigentlich. Also wie ist die Handlung jetzt und was ist da jetzt für ein Trope in dieser Handlung irgendwie? Weil warum so viele Leute natürlich, glaube ich, so viel verbinden mit diesen Künstlerinnen und Künstlern und dann in die Biopics gehen, ist ja, weil Musik wirklich schon von den Kunstformen eine besondere ist, also die wirklich so stark mit den Menschen resoniert, wie es andere Kunstformen eventuell nicht machen. Man hat immer das Gefühl, es ist so, wie der Geruchssinn auch so besonders ist. Ne? Wenn es irgendwie riecht, dann erinnerst du dich daran, wie war das früher? Und irgendwie Musik, wenn man so alte Songs hört oder sowas, dann weiß man, ach, das war noch in der Studienzeit oder das war da und da habe ich das gemacht. Also man hat so eine richtig tiefe Verbindung mit der Musik und deswegen ist man diesen Künstlern auch verbunden und deswegen geht man dann natürlich in diese Filme rein. Aber die Frage an sich, und die ist, glaube ich, interessant, natürlich viel zu groß, um die jetzt zu beantworten, aber Musik ist halt ein eigenes Medium und hat dieses ganz Besondere, was halt nur in Musik irgendwie stattfindet. Und der Film ist ja eine Zusammensetzung aus verschiedenen Medien. Also er hat natürlich das Bild, er hat auch den Ton und sowas, aber der Film hat vor allem ja das bewegte Bild. Das ist eigentlich das, was er vor allem hat. Und diese Frage, wie wird jetzt Musik bewegt, bebildert? So, das ist halt eine ganz große Frage, auf die es verschiedene Antworten gibt. Und da gibt es ja andere Formen. Andere Formen wären zum Beispiel das Musikvideo, wo wir wahrscheinlich sagen würden, das kommt wahrscheinlich dem näher, wie wir Musik übersetzen würden. Also das Musikvideo in all seinen verschiedenen Formen, als das narrative Biopic. Es gibt ja auch manchmal Albumfilme zum Beispiel, ne? Das ist ja auch irgendwie so interessant.
Lemonade, sowas, ja.
Genau, und dann gibt es natürlich auch noch das Album, das nur für den Film gemacht wurde, könnte man auch irgendwann mal eine Folge zu machen, finde ich auch irgendwie total interessant, aber ja, ich glaube, das ist etwas, was das Biopic für sich auch klären muss, was, oder der Musikfilm, oder sagen wir auch der Musikerfilm, und vielleicht ist das auch, wäre für mich die Aufgabenstellung auch, an Leute, die Filme machen, sich nicht zu fragen, wie können wir seine Geschichte jetzt am knackigsten erzählen, sondern wie können wir diese Musik interessant bebildern, weil wenn du sowas hast, weiß ich nicht, wie auch Yellow Submarine von den Beatles oder sowas, so ein Film, der Film ist halt nicht veraltet, wenn man schon weiß, wer die Beatles sind. Weißt du, was ich meine? Oder zum Beispiel, ich fand diesen Daft Punk-Film Interstellar 5555, wo das Daft Punks komplette Songs von so einer Anime-Band gespielt haben und sowas. Das ist irgendwie nicht so durch, wenn man das Album schon kennt oder sowas. Oder durch, wenn man schon weiß, wer Daft Punk sind oder sowas. Sondern das gibt dem irgendwie eine extra Ebene hinzu. Und das ist, glaube ich, das, was ein Biopic irgendwie schaffen können muss, dass man denkt, den Film zu sehen selber, das ist irgendwie noch mal was anderes als das Album zu hören, den Wikipedia-Artikel durchzulesen.
Parallel. Ja, genau, was aber auch so eine Repräsentation des Ganzen ist, so eine Adaption oder so, dann landet man, also Musikvideos auf jeden Fall, da gibt's ja dann auch entsprechende Beispiele und aber auch, ich sag mal, Konzertfilme sind in den letzten Jahren auch langweiliger geworden. Aber ich musste noch mal dran denken, ich habe vor ein paar Jahren das Glück gehabt, als Stop Making Sense noch mal ins Kino kam, der Talking Heads-Konzertfilm von Jonathan Demme aus den 80ern, der ja wirklich, und das hatte ich schon wieder vergessen, dass der ja wirklich, ich dachte, es gibt irgendwie noch so ein Drumherum oder so, es gibt's ja gar nicht. So, es ist komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde das Konzert, aber trotzdem, du lernst alles, was du wissen musst über diese Band. Du lernst, wie sie sich auf der Bühne bewegen. Du lernst quasi alles darüber, wie David Byrne seine Rolle als Sänger und Songwriter versteht. Du lernst, wie die Band versteht, mit anderen zusammenzuarbeiten, wer zwischendurch dazukommt, aus welcher Musik sie sich zusammensetzen und aus welcher Laune heraus sie sich zusammensetzen. Und diese ganze Energie und diese ganze Identität der Band, die kommt da einfach total rüber, weil das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist, zwar wie so ein Film, wie so eine wie so ein Theaterstück, aber du trotzdem die ganze Zeit die Musik hörst und mehr braucht es dann noch nicht. Und das ist irgendwie so ein schönes Zwischending, also so eine sehr kreative Art Konzertfilm, der aber gleichzeitig so eine versteckte Narrative hat, also so durch die Hintertür, dass er dir aber erzählt, wer diese Leute sind. Und das ist so eine visuelle Repräsentation auch der Musik, die einfach passt, weil das auch in dem Fall eine Band ist, die auch viel über das Visuelle mitkommt und nicht nur über den Klang selber oder so. Und da geht, glaube ich, schon noch, da geht schon noch eine Menge, auf jeden Fall.
Mhm. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, da ist doch noch viel möglich, was wir uns aber gar nicht so richtig vorstellen können, glaube ich, weil es in der Form noch nicht auf dem Level vielleicht gemacht wurde oder sowas, sondern immer nur mal anklingt in verschiedenen Biopics, was eigentlich auch noch möglich wäre, ja. Bin mal gespannt, was wir noch so bekommen werden.
Ja, wir können ja dann mal, wenn die vier Beatles-Filme da sind, oder was gab es noch, irgendwie Roy Orbison-Film oder so soll noch kommen, also so die ganz großen
Am gleichen Tag sollen die herauskommen, diese Beatles-Filme, wo ich mich immer noch frage, warum staffelt man die nicht im Wochenrhythmus oder so, aber naja, wir werden es sehen. Da fand ich übrigens diesen Yesterday-Film nicht so gut, aber eine witzige Idee, dieser Film, wo es dann die Beatles-Musik nicht mehr gab und der Typ singt die so nach irgendwie, was ja auch so eine andere Idee ist, einen Musikfilm zu machen, auch wenn es auch ein billiger Cash-Grab irgendwie war, aber ich musste trotzdem lachen, als ich den Trailer gesehen hatte.
Ja, die Ausführung ist das eine, aber der Grundgedanke, dass man sagt, okay, es ist die Musik, ne, und es ist, die Musik ist so gut, dass sie auch in einem anderen Kontext die gleiche Wirkung entfalten würde, was ja eigentlich ein ganz schöner Gedanke ist, weil du dann ja, auch wenn man wir haben vorhin kurz über Get Back gesprochen, klar siehst du da auch so dieses Kreative, aber du kommst ja trotzdem mit diesem Baggage mit, du weißt, wer die Beatles sind und welche Bedeutung die haben und du weißt, wo du gerade Mäuschen spielst und so, und dass man dann über den Film zumindest so behauptet, dass die Musik auch anders funktioniert, also die würde auch funktionieren in einem anderen Kontext, in einer anderen Zeit oder so, finde ich irgendwie als Gedanken auf jeden Fall ganz schön, aber der Film hat mich jetzt auch nicht, groß interessiert. Ich wollte nur einmal sagen, weil wir jetzt dieses Cinematic Universe aufgemacht haben, ich musste wirklich lachen, als ich den Michael Jackson-Film gesehen habe, als Mike Myers aufgetaucht ist. Und wir sind ja wirklich jetzt da, dass wir jetzt zum ersten Mal jemanden hatten, der in zwei Biopics auftaucht, weil er hat ja dieselbe Rolle in Bohemian Rhapsody gespielt. Und sieht nur leicht anders aus, weil es ja ein bisschen eine andere Zeit ist, glaube ich, oder so. Aber es ist irgendwie so, ich glaube, wir werden so langsam darauf vorbereitet, dass die irgendwann alle assembled werden oder sowas. Oder wenn dann dieses ja, nicht nur Live-Aid-Ding oder so, oder wenn hier Heal the World, ach Quatsch, es war Michael Jackson, aber hier diese ganzen, oder Band-Aid, weißt du, diese ganzen Geschichten, wenn das zusammenkommt, wenn wir das irgendwann haben werden, oder wenn es einen Film gibt, wo es das dann als Cameo gibt, dass dann aber die SchauspielerInnen aus den anderen Filmen darüber gekarrt werden oder so, damit jeder hier das Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood GIF-Meme nachmachen kann im Kinosessel, so, dann, das wird, glaube ich, das wird uns alle irgendwie ereilen. Da müssen wir, glaube ich, durch.
Was vielleicht eine coole Idee wäre, wäre einfach so zu tun, also im Sinne von Yesterday, dass du einfach sagst, okay, wir haben vier schwarze, queere Mädels oder so und die, also der Film tut jetzt so, als würden die Musik der Sex Pistols erfinden, so, und die touren dann auch damit, also irgendwie sowas, ne, so eine komplette Verschiebung auch der Realität irgendwie, also da könnte man wirklich, glaube ich, noch viel mitmachen, aber es gibt genau keinen Film, der jetzt angekündigt ist, auf den ich mich freue. Aber ich würde mich mal interessieren, wenn Leute, die das hören, nochmal Vorschläge machen können, weil ich habe wirklich viel durchsucht so an Listen und viel davon kannte ich auch und ein paar Sachen habe ich reingeschaut, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so irgendwie fehlt noch, es fehlen bestimmt noch ein paar Filme, die richtig gut sind, die man irgendwie nicht so auf der Liste hat, weil so der ganz große Knall hat für mich gefehlt bei diesen Musik-Biopics, dass ich dachte, ach, den gab es auch noch, das klingt ja spannend. Das heißt, irgendwo muss noch was verborgen sein, für mich auf jeden Fall.
Ja, geht mir aber ähnlich. Also es ist entweder so, dass die Person so semi-interessant ist oder dass es halt formal so interessant ist, aber die Geschichte dann irgendwie nicht oder so. Also dass so beides so richtig zusammenkommt, also so komplett zusammenkommt. Erlebe ich auch selten bis gar nicht oder so. Es ist halt, wir haben im Vorgespräch, haben wir es ja irgendwie kurz gehabt, es ist ein mega gutes Thema, weil man da, weißt du, so viele Ebenen hat, aber gleichzeitig ist es auch so unbefriedigend und so ein bisschen egal, ja, fast schon, weil man so sagt, okay, ja, aber wir kommen jetzt nicht zu dem Punkt, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt am Ende der Folge so dieses goldene Nugget ausgegraben, was wir euch jetzt hier noch so präsentieren. Es gibt gute Filme über Musik, es gibt gute Filme über Szenen. Also ich will wirklich nochmal Beats wirklich empfehlen. Schaut euch den an, der ist wirklich, wirklich toll. Und ein paar richtig schöne Konzertfilme auch oder eben Dinge, mit denen man sich da gut manchen Dingen annähern kann. Aber ja, was jetzt so fiktional oder fiktionalisierten Stoff angeht oder so, ist es wirklich, da ist es halt schwer, über manche Hürden hinwegzukommen, gerade wenn man sich anschaut, wie sich die letzten 5-6 Jahre so entwickelt haben und dass selbst sowas wie, ja, Rocketman, was ja dann sich trotzdem noch so als Musical darstellt, aber trotzdem halt ganz viel so macht wie alle anderen Filme. Wenn gleich das mal einer ist, der irgendwie R-rated war, ne? Das ist ja auch selten, hat man ja auch nicht so häufig. Und da ist es ja, dann, glaube ich, ganz gut gewesen, dass Elton John da beteiligt war, weil er, glaube ich, ja für manche Szenen, glaube ich, ein bisschen in die Bresche gesprungen ist. Ja.
Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Piece by Piece der Pharrell-Lego-Film, dass das der einzige wirklich gute, das einzig gute Musik-Biopic ist. Ja.
Ja, wenn ihr noch eine Empfehlung habt für das Biopic oder das Biopic, was es unbedingt mal geben muss, oder vielleicht auch ein anderes Thema, mit dem man irgendwie Musik und Film oder Serie oder so mal verbinden kann, was sich irgendwie als Feature eignet, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Christian, es hat mich sehr gefreut, dass wir wieder gesprochen haben. Wir hatten ja jetzt, das war jetzt unsere zweite Crossover-Folge, ne? Diese Echt-Dokus, das waren die ersten. Mhm. Ein paar Mal war ich ja schon bei Cuts. Wir haben ja auch unter anderem über Love is Blind gesprochen. Das war so ein bisschen außer der Reihe. Vielleicht verlinke ich das nochmal. Ich hole dich auch irgendwann mal zu Track 17, dann reden wir nochmal über ein reines Musikthema. Auf jeden Fall hat es mir wieder großen Spaß gemacht. Dankeschön, dass ich da war, dass du da warst, dass wir alle da waren.
Ja, war sehr schön. Danke, genau.
Katz, Geister und Gamekritik ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Schaut da rein, hört da rein. Und wir hören uns bei Track 17 schon in einer Woche wieder. Kann ich schon mal ankündigen. Ich hatte einen Gast bei mir, bei uns, der schon ein paar Mal da war und wir haben über das Thema Musikjournalismus gesprochen und das ist ein sehr weites Feld und darüber kann man mindestens genauso lange sprechen wie über Musikbiopics. Das hört ihr dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.